Holy shit, wie scheiße sind die bitte?
Da ist die Frage, kann Andrew Luck auch Jesus?
Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge Cover 2 Podcast. Wir haben heute die vorletzte Preview-Folge. Die letzte Folge, bevor das erste Game der Preseason stattfindet. Hat der Simon ja zum Glück ein bisschen Urlaub nächste Woche. So wirklich viel passiert ist nicht. Ein paar News haben wir. Aber ja, ansonsten gucken wir uns heute die AFC South an. Und Bottles Mania am Ende. Jetzt habe ich heute ganz vergessen, dich zu fragen, ob alles fit ist. Ist denn alles fit?
Ja.
Sehr gut. Wir haben noch 39 Tage, 9 Stunden, 48 Minuten und 22 Sekunden, bis die Saison anfängt. Und dann starten wir auch, glaube ich, direkt rein. Weil, ohne Scheiß, wir haben die letzten drei Folgen, ne? Also seit wir die 49ers-Folge, dann die Broncos-Folge. Da war ja klar, dass wir da so ein bisschen zeitlich überziehen. Aber dann haben wir sogar letzte Woche bei der Folge von der AFC North so übertrieben und sind knapp an die 2 Stunden rangekommen.
Wir dürfen nicht so ausrasten.
Ja. Ja, wir müssen mal gucken. Also ich werde dich vielleicht ab und zu mal darauf hinweisen, dass wir nicht unglaublich übertreiben. Aber wenn irgendwas Wichtiges ist, dann muss man natürlich auch drüber sprechen. Ne?
Genau.
Ja. Fangen wir an mit den News und sprechen über Shane Ray. Der braucht nämlich doch keine OP. Haben wir vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass da wahrscheinlich für ihn im Contract hier relativ großes Problem entstehen könnte mit Bradley Chubb und Shaquille Barrett in der Hinterhand bei den Broncos. Jetzt trainiert er gestern, glaube ich, war das erste Practice von den Broncos und er war Full Speed dabei, hat irgendwie von einem Arzt nochmal ja eine Meinung eingeholt und gesagt bekommen, dass das, ja, wie sagt man das nochmal im medizinischen Fachjargon, konservativ behandelt werden kann. Genau. Ja. Und nicht operiert werden musste. Wird jetzt auch wohl kein Spiel verpassen. Und ja, kann man drauf gespannt sein. Ist auf jeden Fall gut, denke ich mal. Auch für den Rookie, dass er sich da so ein bisschen eingewöhnen kann und nicht direkt so viel Last auf seinen Schultern ist. Dann haben wir Josh Gordon. Der hat was zu seiner Situation, seiner aktuellen, getwittert, dass er nicht starten wird beim Camp. Hat zwar gesagt, also der Tweet ist mittlerweile gelöscht, ich habe ihn nicht mehr gefunden, aber was ich noch so erinnere, ist, dass er ja sich nicht so fühlt, dass er teilnehmen kann, dass aber eigentlich alles okay ist bei ihm und dass er ja körperlich und mental so fit wie möglich sein möchte, bevor er da wieder anfängt zu trainieren. John Dorsey hat dann gesagt, er hat vollen Support. Ich meine, haben wir letzte Folge ein bisschen rausgestellt, ist auch kein ganz unwichtiger Teil bei den Browns im Receiving Corps, trotz der relativ dicken Breite, die da haben. Aber der wäre, denke ich mal, auch gerade für Tyrod Taylor ein willkommenes Ziel nächste Saison. Ja. Von daher, ich meine, letztes Jahr kam er wieder zurück und war unglaublich gut. Hat Spaß gemacht und so ein kleiner Lichtblick bei den Browns gewesen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er da wieder am Start ist, relativ schnell. Ja, dann hattest du letzte Woche ja so einen kleinen Hate gegen Julio Jones, von wegen, dass er Training schwänzt, um seinen Vertrag ja umstrukturiert beziehungsweise mehr Geld zu bekommen. Habe ich gesagt, ja, das ist das einzige Druckmittel, was die haben, was auch meistens funktioniert. Und siehe da, es funktioniert.
Taylor LeBron ist beim Camp und kriegt trotzdem dicken Vertrag.
Ja, stimmt. Nee, aber Vertrag wurde revised, kriegt jetzt 10,5 Millionen. Das hat auch keine Cap-Auswirkung. Also ich bin, ja, da wie letzte Woche schon, also dass das so, dass ich diese ganze Scheiße nicht gut finde, was sie da, ja, muss ja fast schon sagen, wöchentlich abziehen. Die NFL-Spieler. Naja, also gerade auch, kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir darüber sprechen, wer nicht bei den Camp ist, bei den Camps ist. Da gibt's auf jeden Fall einige, wo ich mich frage, so, ey Leute, also, ne? Ich meine, du hattest ja letzte Woche schon gesagt, das ist deren Job und das gehört dazu. Naja, Bei den Camps anwesend, Odell, der ja auch auf Vertrag spekuliert hätte, der ist aber so, wie man sich das vorstellt, voll am Start und macht auch alles mit. Brady und Gronk, über die ja schon die ganze Offseason diskutiert wurde, ob sie da sind, sind auch beide am Start. Und ja, LeSean McCoy auch. Da gibt es auch noch nichts Neues, was seine Situation anbetrifft. Wundert mich ihm zwar ein bisschen, aber ja, da müssen wir einfach abwarten, was da passiert. Ja, wer nicht dabei ist, ist Earl Thomas. Haben wir letzte Woche schon gesagt. Wo ist natürlich jetzt bestätigt worden. Khalil Mack. Ja, Gruden-Situation, weiß ich, haben wir letzte Woche da schon drüber gesprochen?
Naja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen.
Also, ich weiß
Ich
nicht,
dachte.
also, dass die da den nicht irgendwie festzurren können, beziehungsweise irgendwie beruhigen können, dass die zwei sich mal an den Tisch setzen, ist mir auch ein kleines Rätsel. Aaron Donald kann ich da fast noch verstehen, wenn man sich Todd Gurley anguckt, der bezahlt wird. Wenn man sich anguckt, dass auch der Wide Receiver Brandon Cooks einen riesen neuen Vertrag bekommen hat. Und er ist nun mal zweifelsohne der beste Nicht-Quarterback-Spieler der NFL. Also zumindest, glaube ich, meiner Meinung nach und deiner auch, haben wir letzte Saison öfter gesagt. Zumindest der beste Defensive, das können wir, glaube ich, definitiv sagen aktuell. Ja, und dann das Thema Sam Darnold. Also, mal ganz ehrlich, der zieht das schon als Rookie durch. Also klar, Vertrag steht ihm zu, First Round Pick, dritter Overall. Aber ich finde, also
Und
meiner
das
Meinung.
macht er jetzt aus vertraglichen Gründen oder ist da irgendwie was anderes
Nein, der
da
Vertrag ist
irgendwie?
noch nicht abgeschlossen
Ja.
und deswegen ist er nicht am Start. Aber der schießt sich meiner Meinung nach damit selber ins Knie, weil er verpasst die Reps. Also Darnold ist ja, Jets ist ja eine Situation, wo man davon ausgehen könnte, dass er der mögliche Starter direkt werden kann. Und er verpasst halt wichtige First-Team-Reps in der Zeit jetzt. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Als Rookie, du hast da zwei andere mit Teddy Bridgewater und Josh McCown, die sich das ja aktuell teilen, wenn man so der Camp-Coverage trauen kann von NFL Network. Und Darnold setzt halt komplett aus. Also ist komplett unverständlich für mich.
Ein komischer Vogel.
Wir haben es von Anfang an gewusst.
Genau.
Ja, dann nicht so schöne News ist, dass letzte Woche ein Coach im Staff der Vikings verstorben ist, Tony Sparano. Relativ plötzlich hatte Wochenende, glaube ich, davor Beschwerden in der Brust geklagt, ist dann auch ins Krankenhaus gekommen, wurde durchgecheckt und wieder nach Hause geschickt. Ja, ein paar Tage später gefunden worden von seiner Familie, konnte man nichts mehr machen. War auch
57, ja.
ja, mega jung, war auch diese Woche dann die Trauerfeier, beziehungsweise Beisetzung in Minnesota und ja, ganze Team war da, alte Coaches, ich habe unter anderem Rex Ryan gesehen und einen Artikel, den ich gelesen habe, also kein trockenes Auge, alle relativ mitgenommen. Was ich ja gut fand, in Anführungszeichen war, ich habe ein Interview gestern mit Adam Thielen gesehen. Der halt meinte so, ja, die Stimmung aktuell ist klar noch ein bisschen, also nicht ein bisschen, aber ist getrübt. Aber die Mentalität im Team ist halt schon so, wir wollen uns jetzt auf Football konzentrieren, weil wir glauben, dass er das so gewollt hätte,
Ja.
wollen jetzt für ihn alles geben. Und ich meine, mit dem Team so, das hätte auf jeden Fall was, wenn man irgendwie für ihn dann dieses Jahr auch nach dem Erfolg, der den letztes Jahr verwehrt wurde, strebt. Also man spricht ja immer so von so Geschichten, die geschrieben werden. Ich glaube schon, dass das ein Team zusammenschweißen kann, beziehungsweise dass da auch was draus entstehen kann, irgendwie eine Dynamik. Natürlich schön für die Vikings, aber die Sache ist natürlich an sich ziemlich, ziemlich schrecklich, muss man schon sagen. Ja, ansonsten haben wir, um bei den nicht so schönen Sachen zu bleiben, ein paar Verletzungen, die jetzt Anfang der Camps schon passiert sind. Jason Verrett von den Chargers, Saison aus mit Achillessehnenriss. Nicht schön.
Bitte.
Dann haben wir Darrell Williams und Ramon Foster, beides O-Linemen von den Panthers und Steelers. Williams hat sich die rechte Patella, was an der rechten Patella und sein mittleres Kreuzband ist durch. Wurde unter anderem von den Medien so abgetan wie, ja, nicht so schlimm wie befürchtet. Das gleiche bei Roman Foster. Also mittleres Kreuzband durch. Okay, ist jetzt nicht das wichtigste Kreuzband, sagen wir mal so in Anführungszeichen, aber trotzdem, ja, denk mal, schon eine kleine Schwächung. Zumindest die ersten Spiele wird er dadurch verpassen. Bei Roman Foster warten wir aktuell noch drauf.
Ich hab gelesen, dass er sogar zur Preseason wieder am Start sein soll.
Williams?
Glaube ich.
Echt?
Roman Foster.
Ach so, Foster, okay. Nee,
zum Start der Regular Season, dass er wieder zurück sein kann.
Okay, das ist natürlich gut. Also bei Williams glaube ich es nicht. So ein MCL, weiß ich nicht, wie lange das dauert, aber ich glaube nicht, dass er da 39 Tage, 9 Stunden, 38 Minuten und 23 Sekunden nur braucht, um da komplett wieder fit zu werden. Ja, dann haben wir noch die ganzen Verträge.
Sam Beal.
Ah, stimmt, den habe ich noch vergessen. Sam Beal, einer weiter, der ausgefallen ist. Supplemental Draft Pick von den Giants, genau, hat sich wahrscheinlich mega gefreut, dann doch noch gepickt zu werden in die NFL. Ja, und dann Schulterverletzung und komplette Saison aus. Einfach bitter.
Also,
will man dazu noch sagen. Vielleicht kommt er ja stärker daraus zurück, kann sich vielleicht ein bisschen an die NFL gewöhnen, so ein bisschen Ratchet-Year-mäßig und gucken wir mal, was nächste Saison dabei rauskommt. Positive News gibt es von Todd Gurley, 4 Jahre 60 Millionen, 45 garantiert, haben wir gerade schon gesagt. Le'Veon Bell Reaktion darauf war sehr schön, Tweet mit LOL, people thought I was tripping. Im Sinne von, ja, okay, Running Backs können doch dicke Verträge kriegen, aber ganz ehrlich, wenn man die zweimal vergleicht, ne, also Bell ist um einiges älter noch, glaube ich, als Gurley, ist aus seinem Rookie-Vertrag raus. Gurley haben die jetzt für, ich glaube, 6 Jahre unter Vertrag und danach wird er halt nochmal Free Agent werden, beziehungsweise kann man dann gucken, wie man mit ihm weiter verfährt, weil Running Back, sagt man ja so, gerade die ersten Jahre sind die, wo die am meisten
reißen können. Bell ist Gurley 24 und Bell 26.
Also Todd Gurley ist aktuell 23 sogar erst.
Okay.
Wird jetzt im August am 3. 24, von daher, da hat man halt wirklich auf die Zeit, wo der gut sein soll. Oder, ne, ich meine, bei Running Backs
6 Jahre jetzt eigentlich, kann er komplett ausrasten, dann ist der 29 so.
Genau. Und dann hat man ihn danach, kann man dann gucken, wie sich das bei ihm entwickelt hat. Running Backs halt, wie gesagt, halt auch eine relativ geringe Halbwertszeit. Da muss man dann gucken. Dann haben die O-Liner ordentlich Geld bekommen. Tyler Lewan verdiente 5 Jahre 80 Millionen 50 garantiert. Haben wir heute auch dabei, ne? Bei den Titans.
Ja, genau.
Genau. Und Jake Matthews hat 5 Jahre 75 bekommen. Bisschen drunter. Nate Solders Streak, der bestbezahlte O-Liner zu sein, hat er nicht so lange gehalten. Ja. Ich meine, wird eh immer weiter steigen, aber O-Line ist gerade so eine Position, wo man meiner Meinung nach auch ordentlich Geld investieren kann. Ich meine, die Cowboys machen es seit Jahren vor, dass es einem auf jeden Fall weit helfen kann. Da muss man halt nur das weitere Roster drumherum vernünftig aufstellen. Delanie Walker, mittlerweile stolze 33 Jahre alt, macht weitere 2 Jahre für 17 Millionen mit einem 8 Millionen Signing-Bonus und 12,6 davon garantiert. Also die Garanties werden auch immer höher. Ich meine, die Spieler haben es definitiv verdient. Für die Teams natürlich immer schwerer dann zu cutten. Ist meiner Meinung nach die richtige Entwicklung. Also gerade bei den Stars.
Bei den Namen jetzt.
Genau, ja. Bei Walker dann auch nochmal so als verdienter Spieler. So, ich meine, warum nicht dem dann gegen Ende nochmal ein bisschen Geld zu geben als Tight End so. Ja.
Der immer noch richtig ausrastet.
Genau. Ach, bei der O-Line habe ich noch Duane Brown vergessen von den Seahawks Left Tackle. Natürlich um einiges weniger als die zwei Stars, die wir eben hatten, aber 36,5 für weitere 3 Jahre. Ich meine, das ist so ein kleiner Lichtblick in der Seattle O-Line, der jetzt auch schon ein paar Jahre am Start ist.
33 jetzt, ne?
Naja, um den man vielleicht jetzt nochmal für ein paar Jahre drumherum bauen kann. Ich meine, die müssen gucken, diese alles, was gut ist, halten können und den Rest halt irgendwie drumherum kriegen. Und zum Schluss haben wir noch bei den Falcons im Front Office Thomas Dimitroff und Head Coach Dan Quinn. Beide parallel bis zur Saison 2022 verlängert. Ja, da wird einfach der Erfolg der letzten Jahre fortgeführt. Ich meine, die sind sich da relativ einig. Ich weiß gar nicht, was hatten wir denen, was Coaching angeht, gegeben? Den
Ich hatte,
Falcons?
glaube ich, ich hatte denen nur eine 6,5 gegeben.
Ja, und ich nur eine 6. Aber es lag ja auch zum großen Teil an den Koordinatoren, wo wir beide nicht bei Offense Coordinator so überzeugt waren. Den Quinn an sich, denke ich mal, ja, hat er schon verdient. Ich meine, mit Shannon hat das super funktioniert. Und an ihm wird es nicht gelegen haben, dass Julio Jones keine Red Zone-Pässe bekommen hat. Beziehungsweise, gut, er hätte eingreifen können, aber ist ja auch eher der Defensiv-Minded. Ja, und dann ganz zum Schluss, Death zu den Browns. Beide scheinen interessiert zu sein. Ich meine, war das diese Woche, wo er sein Twitter-Beef hatte? Ich
Ja,
weiß nicht, ob du den mitbekommen hast.
dass er sich über die Cowboys allgemein aufgeregt hat, ne, und über das Training und tralala.
Genau, hat unter anderem Sean Lee als Snake bezeichnet, der ihn halt auch raushaben wollte, dass er nicht seiner Rolle als Leader gerecht also wurde
Nein, er hat
bei den
doch nicht
Cowboys.
Jason, er hat doch nicht Sean Lee beleidigt,
Doch,
oder?
doch, Sean Lee hat er beleidigt.
Nein.
Doch, doch.
War das nicht irgendwie,
Sean Lee
der
hat
hat
sogar
ihn.
drauf schon geantwortet
Achso.
und hat gesagt, so ja, Death needs to hold himself accountable. Ja, also war lustig mit Ansicht. Ich bin irgendwann morgens wach geworden und dann irgendwie vor 4 Stunden hier unter anderem: Here we go with that scapegoat shit. I charged everything to the game and went the other way. Y'all know what the real problem is. Don't put it on me with that bullshit. Garbage ass play calling. Everybody lined up in the same spot for 17 weeks. Und dann, he's not clueless. Also als Antwort auf jemanden fand ich auch mega geil, dass er halt jedem Fan irgendwie, der was dazu geschrieben hat, der hat so viele Replies geschrieben. Hier ist das mit Sean Lee. He is not clueless, also als Antwort auf Tony Romo. Jerry was the only one who was clueless. Shit was planned to get me out. Ask Travis and my brother Snake Lee. I mean Sean Lee.
Ach,
Also Snake
krass.
Lee. Sean Lee haben wir beide ja ziemlich gelobt bei unserer Dingensvorschau. War eigentlich mit der bestimmendste Spieler, denke ich mal, da im Lockerroom bei den Cowboys.
Rundumschlag aus.
Ja, und Des Bryant, finde ich interessant, dass es gerade dann jetzt diese Woche zutage kommt mit den, also dass die Browns da interessiert sind. Ich meine, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Josh Gordon-Situation zu tun. Ist vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, dass das vielleicht doch nicht so schnell wieder vonstatten geht, also dass der wiederkommt. Da müssen wir jetzt die letzten paar Tage abwarten oder die nächsten paar Tage, wie sich das entwickelt.
Ja.
Gut.
Mama.
Ich würde sagen, wir starten direkt in die AFC South und fangen an heute mit den Jaguars. Dann haben wir die Colts, die Titans und zum Schluss die Texans.
Richtig.
Da gibt es einiges zu besprechen. Jaguars würde ich sagen, machen wir mal. Wer soll anfangen? Möchtest du meine wahre Sicht auf Blake Bortles sofort hören oder möchtest du erst deinen Senf dazugeben?
Ne, ich würde gern meinen Senf dazugeben.
Ja, dann fangen wir an.
Jacksonville, ich weiß nicht, wer hat's gesagt, Ramsey oder Campbell, 16-0 Season, easy.
Malik Jackson.
Ach, Malik Jackson war's, ja, possible.
Sag's, ne?
Schauen wir mal, schauen wir mal. So, erstmal zum Roster, wieder ein Team mit wenigen Lücken, was das angeht. Ja, was habe ich mir aufgeschrieben? Also wenn man vor der Saison geht oder was jetzt an Abgängen auch war, ist Wide Receiver mit Sicherheit ein Need gewesen, weil Robinson weg, wobei der letzte Saison auch nicht gespielt hat und Allen Hurns auch weg zu den Cowboys, glaube ich. Ne? Ja, und also da könnten sie ein bisschen was aufstocken. Auf der Linebacker-Position ihr ja, langer Leader auf der Mike-Linebacker-Position, Paul Poloschny, ist retired. Ja, der absolute Leader in der Defense bei denen gewesen über die letzten Jahre. Also da ist die Frage, was machen sie da? Ja, und ansonsten Ja, auf der Offensive Tackle Position, das ist jetzt aber wirklich ein Luxusproblem. Da vielleicht irgendwie noch ein bisschen was tun in Form von Tiefe,
Ja.
Competition und so weiter. Aber ansonsten.
Ja, also ich finde, das, was sie da haben, ist schon relativ gut. Zumindest in der
Ja, absolut.
ersten Reihe.
Aber wie gesagt, jetzt reden wir werden hier auf hohem
Ja,
Niveau
stimmt.
reden, was Lücken angeht.
Ja.
Das ist jetzt nicht, wie wir gleich, wenn wir über die Colts sprechen, reden müssen. Ja, dazu sind so ein paar Punkte und dann gehen wir mal durch. Wir fangen mal mit den Wide Receivers an. Und da haben wir, klar, Robinson und Hurns weg, dafür sind DJ Chark im Draft dazugekommen und Dante Moncrief. Jetzt haben sie Keelan Cole, Marquise Lee, Dante Moncrief, Dede Westbrook und DJ Chark. Das ist unglaublich viele Optionen, die sie da haben. Ist die Frage, wer sich von denen als gegebenenfalls zukünftiger Star-Wide Receiver herausstellen könnte. Also es sind alle mit viel Potenzial, die auch schon Leistung gebracht haben. Klar, DJ Chark jetzt gedraftet, von dem wird auch viel erwartet. Bin ich jetzt einfach mal gespannt, aber da hat der Quarterback auf jeden Fall das entsprechende Futter, was die Passempfänge angeht. Ja, right, was die Tight Ends auf der anderen Seite angeht, da sind sie nicht schlechter aufgestellt als letztes Jahr. Mercedes Lewis ist weg, Stephen Jenkins haben sie geholt, dazu haben sie noch O'Shaughnessy. Das ist solid, zusätzlich zu den ganzen Wide Receivers, ist vollkommen in Ordnung. Auf der Running Back Position müssen wir auch nicht drüber reden, das ist unglaublich krass. Mit Leonard Fournette, Tiber Yeldon und Cory Grant. Ja, die Nummer 1 Rushing Offense letztes Jahr. Warum ist klar.
Ja,
Und diesen
Blake
Titel
Bortles.
werden sie dieses Jahr auch wieder mitspielen. Das ignoriere ich jetzt mal. Ja, dazu noch Bohannon als Fullback, auch einer der besseren Fullbacks der Liga. Wie gesagt, so viele gibt es ja jetzt gar nicht mehr.
Ja.
Aber der auch schon ein paar Jährchen bei den Jaguars am Start, auch immer gute Arbeit am Leisten. Ja, die O-Line hatten wir schon gerade gesagt, das ist top. Cam Robinson, AJ Ken, Ben Lindner,
Jeremy Pannell.
Jeremiah Pannell und jetzt Andrew Norwell, der gekommen
Dazugekommen.
ist. Auf der anderen Seite Omame weg. Also Plus-Minus-Rechnung, Norwell natürlich ein Top-Guard in der Liga. Will Richardson, Offensive Tackle, in der vierten Runde noch gedraftet. Ja, das macht Sinn, da noch ein bisschen Tiefe zu adden. Ja, so viel erstmal zur Offense. Ich denke mal, über Quarterback diskutieren wir gleich so ein bisschen,
Genau.
nachdem wir so mit dem Roster durch sind. Ja, und jetzt kommen wir zum Prunkstück des Jaguars Rosters. Das ist die Defense. Und
Beste in der
da,
NFL.
und ja, es ist schwierig zu sagen, Prunkstück ist die D-Line, weil die Secondary ist auch krass.
Alles.
Es ist alles krass. Die D-Line, Ngakoue, Campbell, Tevin Bryant in der ersten Runde geholt, Michael Bennett von den Seahawks geholt, Darius Defensive Tackle und Malik Jackson Defensive Tackle. Das
Ngakwe.
ist, ja, habe ich schon gesagt,
Achso,
ganz am
okay.
Anfang. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 potenzielle Star-Starter in allen möglichen Teams
Ja,
für vier Personen,
ich habe mir
für
auch,
vier Positionen. Es ist,
ich hab mir auch rausgeschrieben, 6 Pro Bowler.
ja, also alle, wie gesagt, wenn Tevin Bryan ausrastet, wie gesagt, ist jetzt First-Round-Pick, da muss man ja abwarten. Ja, also ich würde sagen, fünf Potential Pro Bowler dieses Jahr. Das
Hast du Dante
ist,
Fowler auch noch dazu gesagt?
ja, Dante Fowler ist die Frage, Linebacker, Defensive End.
Ja.
Ich habe ihn jetzt mal unter Linebacker gepackt, aber das ist ja auch noch einer der krassen Boys. Ist der gesperrt? Ich weiß es gerade nicht, 2 Spiele oder so?
Ja, meine
Ich
ich, hatten
meine,
wir vor ein paar Wochen gehabt,
ja,
dass
ne, ich glaube,
der.
aber ist vollkommen Schnuppe.
Ja,
Er
sollte man
kann sich nur einer
irgendwie.
verletzen. Ne? Da kann sich selbst Campbell verletzen und denken sich, okay.
Ja.
Dann spielen
Ja.
halt ein Ngakoue und Michael Bennett outside, so ist vollkommen in Ordnung. Das ist, also das ist krass. Also ich würde sagen, die krasseste Von allen.
Ja, wir haben ja jetzt schon viele gehabt, ne? Also gerade wo
Ich
wir die
glaube
Lines
sogar noch ein
gesprochen haben.
Stückchen krasser als die Eagles.
Ja, bin ich beim Durchgucken auch drauf gekommen. Also
Das ist nicht normal.
gerade auch dann die zwei, die dann dazukommen mit. Also man weiß ja, wie gut die letztes Jahr waren. Und dann holst du Bryant einen First-Round-Pick
Und Michael Bennett.
und Michael Bennett dazu. Also come on.
Schade,
Warum? Das muss doch
ey.
nicht sein.
Rotate that shit, ey.
Ja.
Ist nicht normal. Und ja, dann ja, jetzt, wie gesagt, wir reden auf hohem Niveau, und dann reden wir von der ersten Schwachstelle in der Defense. Paul Polisny weg, Middle-Linebacker, Leader der Defense. Jetzt ist die Frage, wer macht das? Es wird voraussichtlich Miles Jack übernehmen als Middle-Linebacker. Dann haben sie noch, der auch krass ist, also keine Frage. Aber natürlich fehlt dann ein Strongside-Linebacker, den Miles Jack bisher gegeben hat. Zusätzlich haben sie noch Tevin Smith, auch ein richtig kranker Linebacker. Und dann ist die Frage, wer den dritten Spot übernimmt, gegebenenfalls Blair Brown oder Donald Payne. Beide im Second Year jetzt, also auch im ersten Jahr schon ein paar Einsätze gehabt, und jetzt kommen sie ins zweites Jahr, also da ist auch noch viel Potenzial nach oben.
Ja, das ist das, was mich so kirre macht an der Defense, dass die alle noch, also da sind so viele noch so jung, wenn du mal da durchguckst. Bryant jetzt, der neu gekommen, und dann Secondary sind wir gleich auch nochmal, da haben wir ja Ramsey, der mega jung ist, Ngakoue ist jung, die zwei, die du gerade genannt hast, also boah, holy shit, über Jahre.
Ja, das ist brutal. Tevin Smith, Mike Jackson, auch noch nicht die Ältesten.
Ja.
Ja, und dann kommen wir zur Secondary. Fangen wir mal mit den Cornerbacks an. Aaron Colvin ist weg.
Oje.
Dafür haben sie DJ Hayden geholt von den Lions. Aber die beiden Starter stehen ja fest. Das sind Ramsey und Bouye.
Glaube
Nummer 1
die.
Passverteidigung letztes Jahr. Nummer 1 Passverteidigung, ne?
Ja, natürlich. Und dazu auch die beiden bestgeratesten Madden-Cornerbacks, ne? Also.
Ah, heftig.
Ja.
Das ist verspricht schon einiges. Auf Safety-Position sind sie nicht minder oder schlechter aufgestellt. Haben Ronnie Harrison in der dritten Runde bekommen, was ich auch gar nicht mal so schlecht finde.
Ja,
Hätte man
Alabama
auch als
Safety.
potenziellen Zweitrunden-Pick gesehen, teilweise sogar in vielen First-Round-Mock-Drafts dabei gewesen. Den haben sie in der dritten Runde bekommen auf der Safety-Position, weil und da kommt er mit perfekten Voraussetzungen rein, denn er hat da einen Mentor namens Barry Church, der jetzt mittlerweile, glaube ich, 33 Jahre alt, also er wird jetzt nicht mehr ewig
30.
machen. 30? Ach so, nee,
Der kann auch noch.
verquatscht. Also ein paar Jährchen kann er noch,
Ja.
aber jetzt auch nicht mehr ewig. Von daher der richtige Pick dafür. Barry Church natürlich unglaublich stark. Tashawn Gibson auch stark da für die Secondary am Start. Da haben sie jetzt nicht so unglaublich viel Tiefe wie vielleicht so manche anderes Teams. Aber wie gesagt, da verletzt sich, hat sich auch letztes Jahr keiner wirklich verletzt. Bouye, Ramsey, Church, gegebenenfalls Harrison, ein oder andere Raps oder Tashawn Gibson, DJ Hayden
Ja.
für den Slot. Das ist unglaublich stark, auch in der Secondary. Ja, das ist nicht normal.
Also,
Ja.
da sind wir wieder nur Defense wäre das 10,5. Da hätte man
Genau.
noch Punkte drauf geben müssen, so gut wie die sind.
Ja, also das ist unglaublich krass. Ja, dann bleibt noch
Eine Position.
eine Position, der Quarterback, und wir haben jetzt so viel Gutes geredet und man denkt, kann gar nicht besser gehen. Und dann geht's aber tatsächlich noch besser.
Wow.
Mit First Ballot Hall of Famer. Blake
Gott.
Bortles ist am Start.
Bekommt diese, bekommt das her? Habe ich dich mit der Bortlesmania so beeinflusst? Ich meine, du warst doch
Nein,
früher auch nicht
das.
so auf den.
Ja, aber ich meine, selbst wenn er sich jetzt irgendwie mal verletzt oder so, haben sie noch Cody Kessler am Start.
Ja, jawohl.
Tanner Lee gedraftet. Ist, die Zukunft ist gesehen. Blake Bortles ist ja selber noch jung. Na, also da 15 Jahre kann er machen, wenn er so lange macht wie Brady. 15 Super Bowls sind drin.
Ja. Ja.
Nein, Blake Bortles, gehen wir mal ganz realistisch dran. Er ist mit Sicherheit kein Top-Quarterback der Liga. Wir haben vor 2 Wochen, als wir die AFC West behandelt haben, haben wir auch über Keenum gesprochen und haben ihn ja auch so ein bisschen verglichen mal mit Blake Bortles. Und da hatte ich ja auch gesagt, der Vergleich passt ganz gut. Blake Bortles, wie auch Case Keenum, ist kein Quarterback, der ein Game Change, der ein Team zum Super Bowl Win führt, aber der eine Offense so entsprechend verwalten kann, dass das gesamte Team erfolgreich ist. Und da passt es halt für die Jaguars ganz gut, denn die haben entsprechend die Defense,
Zu gewinnen.
um zu gewinnen. Man hat im letzten Jahr gesehen und ist nur ganz knapp gescheitert an den Patriots, die unglaublich viel Struggle hatten, das Ding da überhaupt zu gewinnen. Die Steelers haben sie besiegt, und Bortles hat jetzt keinen schlechten Job gemacht. Er hat genau das gemacht, was von ihm erwartet wurde. Er hat es entsprechend verwaltet und dass er ein bisschen spielen kann, ist auch klar.
Ja.
Er hatte, ach, also sorry, also
Ey,
er
mach
hatte
mal erst fertig.
3.600 Passing Yards, 21 Touchdowns, 13 Interceptions, 60% Completion Rate. Das ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht in Form von, dass er nicht Quarterback spielen kann. Er kann das. Er ist nur kein Top Quarterback.
Ja.
Ja, und von daher, eine ganz interessante Stat habe ich noch herausgefunden, die Offense der Jaguars. 527 Passing Attempts letztes Jahr
Ja.
und 527 Rushing Attempts.
Oh. Okay. Hätte ich jetzt
Also,
nicht gedacht.
ne, good old One-Pass-Option.
Ja.
Ja, und schön aufgeteilt.
Ja, also, pass auf. Blake Bortles. Fange ich jetzt mit dem Positiven oder Negativen an? Positiv, und da bin ich auch relativ froh über die Bortles Mania, weil wir haben ja so ein bisschen über die letzten paar Wochen rausgestellt, dass Nathaniel Hackett, zu dem wir dann gleich auch nochmal kommen, über die Coaches reden, einen relativ positiven Einfluss auf den Herrn hatte. Der als Offense-Coordinator seit letztem Jahr da wirklich was zusammengeschustert hat, was Blake Bortles extrem hilft, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu spielen und auch Spiele nicht zu verlieren. Deswegen kann man aktuell meiner Meinung nach nicht sagen, ob das jetzt so positiv weitergeht. Den Benefit of the Doubt möchte ich ihm geben. Mein Eindruck von ihm ist halt der, den er in seinen ersten Jahren in der NFL hatte, und der ist halt katastrophal gewesen. Da bin ich definitiv nicht alleine. Die Vertragsverlängerung, die er vor dem Jahr bekommen hat, ist angemessen okay. Wie gesagt, kann man ein bisschen mit Case Keenum vergleichen. Aber ganz ehrlich, gib den einen Quarterback, der nur eine Kategorie besser ist als der. Und das ist nicht viel, viel, das ist nicht, im NFL-Vergleich ist Bortles bei mir unteres Drittel, bin ich ganz ehrlich. Wenn man die Starter durchgeht. Und dann sind die sowas von, also sie sind jetzt ja schon Super Bowl-Favorit, also Favorit, um in den Super Bowl zu kommen. Gib denen einen Quarterback, der ein Ticken besser ist. Ich hätte mich so gefreut, wenn die Lamar Jackson geholt hätten, weil dann wären die der neue, also je nachdem, wie sich das ausgestaltet hätte, hätten die der neue AFC Juggernaut werden können,
Also
über
du
ein paar
denkst
Jahre.
ein Quarterback, der schon AFC Division Rounds gewonnen hat, ist auf jeden Fall schlechter als ein Quarterback, der noch kein einziges Spiel in der NFL gemacht hat.
Nee, das möchte ich nicht sagen. Ich möchte nur sagen, dass die Vorstellung, Lamar Jackson, Leonard Fournette und die Defense, ein feuchter Traum sind. Das ist ohne Scheiß. Du musst dir halt mal vorstellen, was du für Möglichkeiten gehabt hättest mit Lamar Jackson bei den Jaguars. Und die hätten ihn picken können an 29. Das wäre, klar, war die Vertragsverlängerung schon durch, und du musst natürlich auch ein bisschen Geld sparen. Das machst du mit einem First-Round-Quarterback, also klar, 29, ich meine, da hätten sie für ein paar Jahre jemanden gehabt, aber anscheinend war er bei denen nicht so hoch im Kurs wie bei mir. Es wäre einfach nur so, was hätte sein können. Und das wäre halt wirklich meiner Meinung nach unglaublich gewesen. Meine Meinung über Blake Bortles wird sich jetzt nicht groß ändern, außer er bestätigt das jetzt, was er letztes Jahr gemacht hat, zusammen mit Hackett, über die nächsten 3 Jahre. Ich glaube halt, dass letztes Jahr, wie ich das auch bei Keenum gesagt habe, möglicherweise ein Flug war, dass er ein bisschen profitiert hat von allem, was so um ihn herum ist, unter anderem Fournette, unter anderem halt die Defense, und auch, da kann ich jetzt noch kurz dazu sagen, Wide Receiver, also die Depth, die auf der Wide Receiver Dings haben, zusammen, auf der Wide Receiver Position haben, zusammen mit auch den Tight Ends, mit O'Shaughnessy und Jenkins, das ist jetzt wie gesagt kein Star dabei, aber das hilft einem Blake Bortles schon extrem stark.
Absolut, ja.
Und deswegen, ja, ich habe den für Blake Bortles was abgezogen, ansonsten habe ich nicht wirklich Schwächen in dem Team gesehen. Was hast du denn geratet?
Ich habe den 8,5 gegeben fürs Worcester.
Ah, oh, da war ich sogar noch besser. Ich habe den 8,9 gegeben.
Ja, nicht schlecht.
Alles klar. Ja, war meiner Meinung nach, also an die 9 wollte ich jetzt nicht ran wegen Blake Bortles. Ich habe mir gedacht, okay, 1,1 ziehst du einfach ab, der Rest ist alles sowas von gut.
Haters gonna hate.
Ja, ich meine, gleich, ich muss ja die Chance irgendwie nutzen, so. Ich meine, Abgleich ist da eh wieder vorbei.
Ja.
Ja,
Logisch.
Schedule. Da haben wir Starten gegen die Giants, Patriots, Titans, Jets. Danach kommen die Chiefs, Cowboys, Texans, Eagles, Colts, Steelers, Bills und nochmal die Colts. Und die letzten 4 Spiele sind gegen die Titans, Redskins, Dolphins und Texans. Bye Week haben sie in Woche 9. Spielen dementsprechend gegen die AFC East und NFC auch
East.
East, genau. Extra Teams sozusagen bei den Jaguars sind die Chiefs und die Steelers haben da natürlich boah, nicht so das Beste losgezogen. Da gibt es auf jeden Fall welche in der Division, die da besser weggekommen sind. Uns als neutrale Beobachter dieser Top-Defense kann das nur freuen. Ich meine, gegen zwei so Top-Offense das zu sehen, ist einfach nur mega korrekt. Von daher, ansonsten eher einer der leichteren Schedules meiner
Ja.
Meinung nach. Allgemein die Division,
Ja.
relativ gut weggekommen. Hab da fast das beste Schedule-Rating verteilt bisher, was ich vergeben habe. Und die haben eine 6 von mir bekommen.
Ja. Ich habe eine 5,5 gegeben.
Okay.
Gut. Zu den Coaches. Und das ist auch ein Punkt, warum ich bei Blake Bortles nicht so pessimistisch bin wie du. Wir haben
Ne,
hier
habe ich
Deck
auch gesagt, also.
Wir haben hier Doug Marrone als Head Coach, Nathaniel Hackett als OC und Todd Wash als Defensive Coordinator. Spielen so schon was länger zusammen. Alle drei. Ja, erstmal vielleicht zu Doug Marrone. Was ich so gelesen habe, ist er wohl voll der Assi. Also so ein richtig harter Brocken, so ein harter Kerl, harter Coach, der auch mal draufhaut und also ist jetzt kein Friede, Freude, Eierkuchen im Training, dürfte das sein, aber es hat Erfolg. Was ich ihm hoch anrechne, ist sein ja Offensivkonzept, was er mit Blake Bortles fährt. Und sein extrem starkes Playbook, was das Einzige, was ich daran zu kritisieren ist, dass es irgendwo ein bisschen begrenzt ist. Also was mit welchen Gameplans er in die Spiele geht, das ist teilweise unglaublich stark. Das hat man insbesondere in den Playoffs gesehen. Aber irgendwann fängt es an, sich zu wiederholen. Und dann kann eine Defense entsprechend adaptieren. Und wenn er da, sage ich mal, noch ein bisschen mehr erweitert, gegebenenfalls, und mit mehr Training, Blake Bortles, weitere Saison noch dazu, ist da mit Sicherheit auch mehr nötig, halte ich das für ziemlich krass. Er ist jetzt kein Game Changer an sich, weil ich glaube, da ist er so ein bisschen begrenzt, was das Ingame angeht. Er kann unglaublich krass vorbereiten, ein krasses Konzept aufstellen, Gameplan aufstellen, aber ist da meiner Meinung nach dann auch etwas festgefahren, was aber gar nicht so schlecht ist. Also wie gesagt, dadurch, dass er so ein krasses Konzept aufstellen kann, ist es auch zwangsläufig nicht immer unbedingt nötig. Wie gesagt, kein unglaublich krass in der Analyse, starke Playbooks, aber im Game halte ich ihn jetzt nicht für den Game Changer, wie es der ein oder andere Coach sein könnte.
Ja.
Vorher war er bei den Bills Head Coach, das war so eine etwas komische Geschichte, ist er dann aus seinem Vertrag rausgeoptet, um dann zu den Jaguars zu gehen, obwohl es bei den Bills bis dahin, obwohl er da auch einen ganz guten Job gemacht hat. Vorher war er noch Offensive Coordinator bei den Saints, so viel zu seiner Historie in der NFL. Ja, also hat schon ein paar Sachen mitbekommen.
Ja.
Ja. Du hattest ihn auch schon angesprochen, Nathaniel Hackett, der Offensive Coordinator,
Der Blake Bortles gefixt hat.
war vorher auch schon bei den Bills Offensive Coordinator unter Marone, kam dann mit zu den Jaguars, arbeiten schon ewig zusammen, das funktioniert auch mit Blake Bortles, es passt wunderbar zusammen. Und dann haben wir noch Todd Wash, der D-Line-Coach ist seit 2013, seit 2016 Defensive Coordinator und die Defense der Jaguars zu einer der besten und beziehungsweise zu der besten in der NFL in der letzten Saison gemacht hat. Das ist schon stark.
Ja, wo wir gerade über 6 Pro Bowlers in der D-Line sprachen, er hatte wirklich letztes Jahr 6 Pro Bowlers insgesamt in seiner Defense.
Ja.
Also er ist schon stark. Bei Marone vielleicht noch kann ich hinzufügen, mit das größte Win-Loss-Improvement, +7 im Vergleich zum Jahr davor.
Okay.
Und zu Hackett halt, ich meine, dafür haben sie eigentlich eine 10 verdient, wer Blake Bortles so hinbekommt. Der hat ja unter anderem in Interviews gesagt, wie er Blake Bortles dann angefangen hat, von neu auf zu erklären, wie man denn eigentlich Quarterback spielt, beziehungsweise wie man als Quarterback keine Spiele verliert. Und da habe ich auf jeden Fall hart Pluspunkte bei mir gesammelt, weil ich meine, das ist schon eine krasse Leistung, meiner
Jo,
Meinung nach.
absolut.
Da haben sie gekriegt bei dir?
Ich habe denen jetzt keine Top-Note gegeben, weil, wie gesagt, Marone, super Coach, aber zu den Top-Leuten, zu den allerbesten der Liga hat er, reicht es da jetzt noch nicht. Ich habe
Okay.
ihm eine 7,8 gegeben.
Okay, ja, 7,5 bei mir. Da sind wir ungefähr auf einer Wellenlänge.
Genau.
Ja. Bei mir ist er gleich mit Pete Carroll, also, ne?
Bei mir sogar besser.
Oh.
Ja,
Ja, der Mann ist alt.
das ist absolut. Wie alt war der? 75 oder so?
Weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube
Aber
schon in
schon
die 70er.
verdammt alt. Das
Nein,
hat für
Pete
mich ja
Carroll
auch.
können wir nichts absprechen.
Nee.
Da war es auch auf jeden Fall der andere, der Rest des Coaching-Staff, der 51 geboren, 66 ist Pete Carroll aktuell.
Ja, interessant. Bei dir sind die Jaguars damit insgesamt auf Rang 6 von allen Teams bisher geratet.
Ja, nice.
Bei mir sind sie auf Rang 3 vor den
Oh.
Steelers.
Oh, okay. Ja, dann von einem Top-Team der NFL zu einem Oh-je-Team der NFL.
Das hast du schön
Das, die Indianapolis Colts.
gesagt. Ja.
Holy shit, wie scheiße sind die bitte? Jetzt mal ganz ehrlich,
Da ist die
das
Frage,
Einzige, was
kann
du...
Andrew Luck auch Jesus?
Ja, die, ich hab, jetzt hast du mir meinen Einstieg kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich sagen, das Einzige, was die brauchen, ist ganz viel Luck.
Ja.
Nein,
Gott,
ja, sorry.
schäblich in die Ecke.
Ich habe letzte Woche schon, hast du gehört, beim Intro habe ich, da war schon der schlechte Witz mit den Laserpasses.
Achso, ja.
Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Draftpicks, ordentlich viele gehabt. Drei, vier Zweitrunden-Picks.
Jo.
Darius Leonard, Braden Smith, Kimoko Touré und
Jetzt
Jaquan
sei Dank.
Lewis. Den Jets sei Dank, genau. Quentin Nelson dazu in der ersten Runde und dann noch ein paar 4, 5, 6 und 7 Runden Picks. Also keinen in der dritten Runde mehr geholt. Wir haben denen beide ein B gegeben. Free Agency kamen so Granaten wie Christine Michael, der ewig gescheiterte Running Back. Einer von denen, die wir dafür verantwortlich machen können, dass Aaron Rodgers nie ein vernünftiges oder zu Zeiten, wo er da war, kein vernünftiges Run-Game hatte. Eric Ebron haben sie verlängert, das ist somit einer der besten Deals.
Eric Ebron haben sie geholt.
Geholt von?
Von den Lions.
Von den Lions, stimmt.
Sorry. Jack Doyle noch dahinter.
Genau. Ja, ohne Scheiß, Lions und Colts verwechsel ich auch mega oft.
Ja, es ist
dieses Blau-Weiß und Shit, also
ja, das sind so die Teams, so die in den letzten Jahren auch untergegangen sind,
Genau. Ja, von daher, Eric Ebron, das ist so einer, so ein kleiner Lichtblick, den ich da noch sehe. Dann haben sie, ja, so mittelgute bis schlechte Guards noch dazu geholt. 3 Millionen, 1,5 Millionen Vertrag bekommen die jeweils beiden. Also, ich sag mal so, ich habe mir bei Keyplayers dreimal Luck aufgeschrieben. Mhm. Ich habe mir bei Stärken aufgeschrieben, Quarterback, wenn fit. Dann habe ich noch einen soliden Receiving Core. Da kann man T.Y. Hilton natürlich, hätte noch ein bisschen Unterstützung, also vernünftige, ohne also, dass man da jetzt den anderen zu nahe tritt, aber das ist ganz ehrlich Mittelmaß. T.Y. Hilton ist natürlich krass. Ja. Also wenn man Luck auf Hilton dauerhaft machen würde, dann wird das abgehen. Aber das kannst du natürlich nicht, weil irgendwann findet das jeder andere auch raus. Run-Game, ganz ehrlich, bis auf Christy Michael habe ich von den, Robert Turbin hat man schon mal gehört.
Marlon Mack?
Hat mir
wird
jetzt,
der Starter sein.
Ja, Marlon Mack ist der Starter.
Wie stark 22, von aus.
Viertrunden-Pick in 2017, okay. Hatte mir jetzt auf Anhieb nichts gesagt, also so College-statistisch technisch, 3x 1000 Yard-Season gehabt, okay. 4-5
also, Combine gehabt. Ist nicht
gut, ja, aber es ist, aber genau, ja. Von daher, und dann habe ich halt, Run-Game habe ich unter anderem auch als Schwäche aufgeschrieben. Die D-Line ist bei mir unter Schwäche, die Linebacker sind bei mir unter Schwäche und die Secondary sind bei mir unter Schwäche. Die O-Line ist okay. Wie gut wird das jetzt mit Nelson, die zwei Guards dazu? Also klar, da was gemacht. Ich meine, die O-Line muss funktionieren, weil du kannst nicht riskieren, dass sich Andrew Luck nochmal verletzt. Weil wenn da jetzt nochmal was schief geht, so dann holy shit, dann ist da einer der wahrscheinlich besten vom Potenzial her Quarterbacks der letzten Jahre
komplett in der Versenkung geschwunden.
Genau, und verbrannt worden. Ich meine, alleine die Statistiken letztes Jahr, ich meine, er war nicht dabei. Total Offense 31, Pass 30, Run 22, Total Defense Platz 30, Pass 28, Run 26, 31. in Sacks, Dritter in die in meisten Third Downs zugelassen. Also, da funktioniert einfach gar nichts. Nichts. Und ich meine, das Schlimme ist, was ich sogar glaube, dass wenn Andrew Luck komplett fit ist und auf der Höhe seines Games, dann ist es möglich, dass dieses Team in die Playoffs kommt. So gut ist der Kerl. Ich glaube zwar nicht dran, es ist eine ganz kleine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich mache mir um seine Gesundheit Sorgen, würde mir wünschen, der würde ein vernünftiges Team irgendwann mal bekommen. Ich habe denen das schlechteste Rating gegeben, was ich bisher vergeben habe.
Im Roster?
Ja.
Das da wie hoch ist?
4,5. Ja. Ja. Und die 4,5 Punkte sind 0,5 T.Y. Hilton und 4 Punkte Andrew Luck. Und wenn man dann mal abzieht, dass Andrew Luck sich vielleicht nochmal verletzt, dann sind die bei 0,5.
Ja, wir sind da d'accord. Ich habe auch das schlechteste Rating, aber geteilte schlechteste Roster-Rating bisher verteilt für die Colts, weil ich das genauso sehe wie du. Einfach so viele Lücken. Wie gesagt, Quarterback habe ich keine Abzüge für gegeben. Andrew Luck soll anscheinend wieder in Ordnung sein. Klar ist ein Risiko dabei. Aber gut. Wide Receiver sehe ich problematisch. Zum Teil T.Y. Hilton und dann Ryan Grant. Ja, aber Running Back sehe ich auch so wie du. Ich sehe jetzt Marlon Mack da vorne, aber das ist jetzt kein nix super geiles. O-Line halte ich für immer noch haben sie was gemacht, auf jeden Fall, aber das reicht nicht aus, glaube ich. Tight End halte ich für top. Ja. D-Line, nee, nicht so. Linebacker, nee, nicht so. dazu noch Bostic weg.
Ich meine, wir können jetzt hier über Namen auch sprechen, nochmal in Secondary und Dings, aber die
Ja,
werden.
Secondary sehe ich anders.
Okay, auch.
Secondary sehe ich eine ganze Menge Potenzial.
Okay. Malik
Malik
Hooker?
Hooker, TJ
Ja.
Green, Matthias Farley, als Safety Quincy Wilson, Kenny Moore, Pierre und Nate Hairston als junge Cornerbacks und Pierre Desir als Veteran dabei. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch der beste Part in der Defense.
Ja.
Die Secondary, wo ich auch am meisten Potenzial noch sehe, da haben sie jetzt auch nicht so viel gemacht, aber wo ich Potenzial sehe, dass da was besser werden kann mit dem
Die
richtigen.
müssen auf jeden Fall da noch alle einen Step tun damit. Also TJ Green zum Beispiel, Pro Football Focus Ranking 60. glaube ich, unter allen Safeties mit 73,9 letztes Jahr. Also klar, der ist jung, der ist gerade mal 23 Jahre alt, aber. Also wenn da nicht irgendwas kommt, was man jetzt nicht voraussehen kann, dann ist das ein Scheiße.
Nein, also ich sehe da noch ein bisschen mehr Potenzial. Ich habe ein paar Abzüge gegeben, weswegen ich auf meine Note gebe, einen halben für Wide Receiver Core, einen halben für Running Back, einen für O-Line, einen für D-Line, einen für Linebacker. Dann sind wir bei 4 und einen halben für die Secondary. Dann sind wir bei 4,5, also 5,5 als Note. Damit teilen sie sich die schlechteste Roster-Note zusammen mit den Redskins und Lions.
Okay. Ja, ich musste die auf den letzten Platz stellen. Also tut mir leid, wenn irgendein Colts-Fan uns zuhört. Ich habe wirklich leider nichts Positives darüber zu sagen, bis auf Andrew Luck. Und wie gesagt, wenn der fit ist, dann der ist so gut, der bringt die, kann die in die Playoffs bringen. Der wirft einfach so 18 Mal auf T.Y. Hilton. Die Defense muss gar nicht mehr so viel leisten. Und ich meine, das ist ja halt auch immer so ein. Also wir reden jetzt natürlich auch. Oder ich habe jetzt natürlich auch relativ krass über die gesprochen, krass negativ. Das sind alles NFL-Spieler, das ist das Top 1% überhaupt auf der Welt. Also ich meine, das sind jetzt alles keine kompletten Blindfische. So.
Ja.
Aber trotzdem ist es halt im
Schlecht.
Vergleich, ja, genau. Das hast du jetzt gesagt.
Ah. Zu
Schedule,
viele
noch.
Lücken. Deswegen
Ja.
passt das auch mit den Redskins und Lions, oder war es dieselbe Problematik?
Zu
Einfach zu
viele
viele
Lacken.
Lücken. Lacken. Oh Gott, hat die Schnauze. So,
Schedule.
Schedule. Auch nicht so unglaublich schwer. Klar müssen sie, die Jaguars müssen nicht gegen die Jaguars, die Colts müssen gegen die Jaguars, aber müssen nicht, wenigstens nicht gegen Chiefs und Steelers, sondern dafür gegen Raiders und Bengals, was etwas einfacher ist, wo ich zumindest, wenn sie einen richtig super Tag erwischen, sogar den Colts die Chance eingestehe, einen Sieg zu holen.
Definitiv.
Ich habe denen hier dasselbe Rating gegeben wie den Jaguars, eine 5,5
Okay. Ja,
Schedule.
ich hab einen draufgelegt. Klar ist das natürlich
Oder
bitter,
auf
dass
5,5.
6,5 habe ich gegeben. Von
Achso,
6
stimmt,
auf
ja.
eben 6, jetzt auf
Also
6,5.
noch einfacher.
Genau,
Obwohl
noch
die gegen die
einfacher.
Jaguars spielen müssen.
Ja, obwohl die gegen die Jaguars spielen
Nicht
müssen,
gegen die
aber.
Colts.
Ja, aber das ist halt Raiders Bengals, hast du gesagt, das gleicht das aus und an sich sehe ich den Schedule, also wenn der Schedule bereinigt wäre, in Anführungszeichen, dann ist das für mich wirklich so mit der leichteste, die Divisions, habe ich ja gerade schon mal gesagt, erwischt haben. Und deswegen gebe ich denen da vielleicht kleine Hoffnungsschimmer
Okay.
für die Colts aus meiner Sicht.
Gut.
Coaches.
Coaches.
Alles neu. Frank Reich, Nick Sirianni und Matt. Jetzt frag mich nicht, wie man das auf Englisch ausspricht.
Eberfluss.
Ja, Eberfluss.
Eberflass.
Eberfluss.
Eberfluss.
Ja, Frank Reich, meiner Meinung nach der Glücksgriff. Ich habe Josh McDaniels als Broncos Head Coach erlebt und möchte den Colts gratulieren, dass er nicht da hingekommen ist. Ich glaube, mit Frank Reich da einen Riesenfang gemacht, letzten 2 Saisons Offensive Coordinator bei den Eagles gewesen, hat den Herrn Wentz mit groß gemacht, hochgezogen. Ja, ist wie gesagt, super, dass das so ausgegangen ist für die. Nick Sirianni, letzten 5 Saisons bei den Chargers verbracht, in verschiedenen Funktionen. Jetzt seine erste Saison als Offensive Coordinator. Und Matt Eberflus, lange bei den Cowboys gewesen, von 2011 bis 2017. Pass-Game-Coordinator und Linebackers-Coach. Jetzt auch die erste Saison als Defensive Coordinator. Also alle wirklich Rookies sozusagen. Das Gute ist natürlich bei Frank Reich, dass er die Colts auch kennt. Von 2006 bis 2011 schon da gewesen. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich werde den Rookie-Coaches da eine relativ ordentliche Note geben, gerade bei welchen von denen ich glaube, dass die für eine Überraschung sorgen können, beziehungsweise von denen ich viel halte. 6,5 von mir für die Colts, genau.
Ja,
Ungefähr
interessant.
gleich mit Matt Nagy.
Ja, interessant. Ich werde hier das Triple voll machen. Ich habe eine 5,5 fürs Roster gegeben, eine 5,5 für den Schedule und auch eine 5,5 fürs Coaching. Ich sehe da grundsätzlich wie du eigentlich. Frank Reich kann ein Glücksgriff sein. Hat auch einen guten Job gemacht, vorher bei den Chargers jetzt nicht unbedingt, aber
Bei den Chargers? Frank Reich?
ja, der war vorher bei den Chargers, mal bevor bei den Eagles war, glaube ich.
Also zwischen Colts und Eagles war er nochmal bei den Chargers.
Mein schon, ja.
Okay.
Nick Sirianni hat er davon nämlich mitgeholt. Der war nämlich
Ah.
damals Wide Receiver Coach bei den Chargers. Und zu Reichs Zeiten damals Quarterback Coach, also Philip Rivers. Kann natürlich First Time Offensive Coordinator, hast du auch schon gesagt. Fragezeichen mit Eberflus, Linebacker Coach bei den Cowboys. Da seh ich das gar nicht mal so schlecht, aber ich hätte vielleicht auch eine 6,5 gegeben. Allerdings einen Punkt habe ich Abzug gegeben, einfach für die ganze Situation, wie das zustande gekommen ist. Frank Reich mehr eine Notlösung, weil McDaniels nicht gekommen ist. Matt Eberflus, weil sie den nicht mehr losgeworden sind, weil sie den schon unter Vertrag haben, was
Ja.
mit Sicherheit nicht schlecht ist, aber jetzt ja nicht die Wahl war von Frank Reich selber, sondern er kriegt ihn ja quasi aufgebunden. Das kann natürlich gut funktionieren, aber wenn es mal Probleme gibt bei einem Roster, wo eine ganze Menge schief laufen kann, dann kann es da sehr schnell zu Unruhen kommen. Und das halte ich für problematisch,
Ja.
weswegen ich da gesagt habe, ja, also grundsätzlich haben sie da Glück im Unglück gehabt, McDaniels nicht bekommen, kriegen aber Frank Reich dafür. Also das hätte auch deutlich schlimmer laufen können. Aber naja, die Situation ist schon sehr schwierig, in die er da
Ja.
reinkommt. Und ja, und deswegen, naja, schauen wir mal, ne?
Genau. Ja, gut. Ja, ich habe auch fast ein Triple. Ich habe halt beim Roster 2 Punkte weniger, aber ansonsten habe ich auch 2x6,5.
Ja, da, insgesamt hast du es ein bisschen besser geratet als ich.
Wow, okay.
Ups,
Ich bin bei den Titans jetzt ganz gespannt und auch froh, dass du das Roster machst, weil zu Mariota ist einer der wenigen Quarterbacks, zu denen ich so überhaupt, also nicht eine richtige Meinung finden
okay.
kann, jetzt schon die letzten paar Jahre. Und wird jetzt auch für mich mal interessant sein, was du zu dem zu sagen hast. Also bei dem habe ich auch mir nur Fragezeichen aufgeschrieben. Deswegen
Ja,
starte da mal rein.
vielleicht kleiner Abschluss zu den Colts, um sie einzusortieren. Bei mir sind sie, wie viele Teams sind hier noch schlechter? 7 Teams sind noch schlechter bei mir
Wow,
als die
okay.
Colts. Unter anderem Bucks, Redskins, Browns, Cowboys, Bengals, Broncos und Lions. Bei
Bei mir sind die
dir
Broncos wahrscheinlich auch schlechter.
sind bisher schlechter auch ein paar. Cowboys,
Ja.
Raiders, Bengals, Browns, Redskins, Lions, Broncos, Buccaneers. Also
Ja,
das
es wird
Coaching
an dem
macht's wett
Schedule, das Coaching und das
und der Schedule
Schedule.
macht's natürlich deutlich einfacher.
Wir können ja jetzt schon mal ankündigen, habe ich dir diese Woche vorgeschlagen. Wir werden, wenn wir damit durch sind, nochmal sozusagen bereinigte Rankings erstellen und werden die Roster mal 3 werten, die Coaches mal 2 und den Schedule mal 1. Weil das ist so, wie wir uns vorstellen, dass
Es wird auch nicht
ja die
perfekt sein,
Wichtigkeit.
aber
Genau.
ich bin auch mal ich bin auch mal gespannt, was das dann für Auswirkungen hat,
Ja,
allgemein.
definitiv.
Also da bin ich mal ganz interessant. Da müssen wir halt mal so gegenüberstellen, wie
Ja.
wir da von den Gesamtratings rauskommen. Gut, ja.
Mal die Mini-Patriots.
Die Mini-Patriots, genau. Was die nicht wollen, kriegen die Titans und zahlen denen auch noch ordentlich Geld dafür. Ja, die Titans, ein paar passt ganz gut. Was du auch über Mariota gesagt hast, kannst du dir nicht so gut eine Meinung bilden und Titans allgemein ist immer schwierig, wie die einzuschätzen sind, weil entweder das Team ist am Overperform oder ist am Underperform. Ich würde sagen, im letzten Jahr haben sie ein bisschen Overperformed, was das Ergebnis angeht. Aber du hast eine ganze Menge Talent auch in dem ganzen Roster. Aber trotzdem auch noch einige Lücken. Unter anderem Thema Edge Rusher. Da haben sie auf jeden Fall was zu tun. So wie ich das sehe, wollen die jetzt im 4-3-System starten. Nee, Quatsch, das war bei den Colts, das habe ich vertauscht. Die Colts hatten bisher mal 3-4 gespielt und wechseln jetzt auf 4-3. Die Titans allgemein brauchen auf einem Pass Rush etwas Unterstützung. Aber was das angeht, weil das hat noch nicht so wirklich gut funktioniert. Dazu auf der Inside-Linebacker-Position, Avery Williamson ist nämlich weg. Für den brauchen sie einen entsprechenden Ersatz. Auf der Wide-Receiver-Position, ja, da sollten sie grundsätzlich was tun, also die gewisse Tiefe ist da jetzt nicht gegeben. Dazu ein bisschen was in der D-Line allgemein. In der Inside D-Line und dann in der Secondary ist so der größte Punkt, wo etwas zu tun ist, denn da waren sie die Nummer 25 Passing Defense, ich glaube in Yards und Nummer 26 in Scoring, irgendwie sowas. Das war also bisher oder im letzten Jahr insbesondere nicht so gut. Offense gar nicht schlecht, Defense aber, naja. Und da gehen wir jetzt mal Position für Position so ein bisschen durch, wie sich das so aufgestellt hatte, vielleicht im Vorhinein so ein paar Stats, wie sich das zusammengestellt hat im letzten Jahr, waren die Nummer 23 Passing Offense, Nummer 15 Rushing Offense, Nummer 25 Passing Defense und Nummer 4 Rushing Defense und Nummer 1 Rushing Defense, was Touchdowns auch angeht. Also Rushing Defense ist krass und das sieht man auch an der D-Line grundsätzlich und an den Linebackern hinterher. Man sieht so den kleinen Drop, was dann die Secondary angeht. Aber wir fangen erstmal mit der Offense an. Quarterback, sagtest du schon. Mariota, wie geht's den einzuschätzen? Bin persönlich ein Mariota-Fan. Halte ziemlich viel von ihm. Wurde einfach nur komplett falsch eingesetzt letztes Jahr.
Okay.
Also jetzt nicht falsch eingesetzt, was die Position angeht, da ist er schon richtig, nur was den Spielstil angeht. Der ist halt ein typischer Dual-Threat-Quarterback. Ne? Wenn der die Saison vorher, da gab es so ein paar Highlight-Dinger, der ist so unglaublich schnell. Und warum versuchst du dem nicht die Chance zu geben? Er ist grundsätzlich auch kein allzu unakkurater Thrower. Warum versuchst du den dann nicht dementsprechend einzubinden? Letztes Jahr war es so, ja, wir laufen den Ball. Und das war's. Absolut nicht darauf abgestimmt, wirklich dieses Laufen auch mit reinzubringen von Mariota. Was man auch bei Cam Newton was da so unglaublich krass ist. Cam Newton ist noch physisch ein bisschen krasser. Aber das, was Mariota nicht an Physis hat, das hat er an Athletik und an Schnelligkeit. Run-Pass-Option-Geschichte, das müsste bei ihm eigentlich so krass sein, aber da wurde halt komplett falsch eingesetzt im letzten Jahr. Und das hat man auch an seinen Stats gesehen. Ich glaube, mehr Interceptions als Touchdowns, aber letztlich halte ich ihn für einen ziemlich guten Quarterback, wenn richtig eingesetzt.
Okay.
Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Kaepernick. Nur denke ich noch ein bisschen genauer, was den Pass angeht.
Ja, ich gucke gerade, immer über 60% Completion Percentage gehabt. Was mir ein bisschen auffällt, sind hier, was sein Rushing angeht, so Fumble-Probleme, ne? Ich meine, erste Saison zweimal gefumbled, in 34 Attempts, dann, da hatten sie wohl irgendwie noch nicht rausgefunden, dass er laufen kann in seiner ersten Saison. Dann in 2016 hatte er in 60 Attempts siebenmal gefumbled. Und dann letzte Saison schon wieder besser, auch wieder 60 Attempts, zwar nicht so viele Yards gemacht, aber dann auch wieder nur zweimal gefumbled.
Ja, er ist ja, kommen ja noch dazu, er ist ja noch ein verdammt junger Quarterback. Ich glaube,
Ja.
ein Baujahr, ein Draftjahr, glaube ich, mit
2015. First Round an zwei sogar gedraftet worden.
ja, ich glaube hinter, wie war es von Tampa Bay?
Mariota an zwei, genau, hinter Tampa Bay, James
Ja,
Winston.
genau, Winston, ja, genau. Das waren die beiden. Ich halte ihn für deutlich besser als Winston. Wenn richtig eingesetzt kann, können die da eine ganze Menge mit reißen. Also halte ich für top. Dahinter haben sie Gabbert, der einer der, muss ich sagen, solidesten Backup-Quarterbacks ist der Liga. Also wenn, das ist scheiße, wenn dein Quarterback jetzt die ganze Saison weg ist, aber wenn der mal für ein Spiel einspringen muss oder so, halte ich den für noch einen der Leute, den du da am liebsten haben möchtest. Von allen Backup-Quarterbacks, die es so in der Liga gibt. Ist ein grundsolider Kerl. War ja auch mal bei den 49ers. Fork haben sie noch gedraftet. Warum? Keine Ahnung. Warum draften die so einen Quarterback?
Ja, weil er in der sechsten Runde noch da war.
Ja. Kommen wir zum Wide Receiver. Wide Receiver. Corey Davis, letztes Jahr First Round Pick. Rishard Matthews. TJ Sharpie, Tevin Taylor, das sind so die Namen, die man da nennen muss. Corey Davis und Rishard Matthews, das werden so die beiden Dudes sein. Jung und alt, beides am Start. Halte ich für, persönlich, halt, denke ich, da wäre noch mehr möglich gewesen oder hätten sie noch mehr machen können. Ich halte es jetzt aber nicht für einen schlechten Wide Receiver Core. Corey Davis großen Teil des letzten Jahres verletzt gewesen, was schade ist. Von daher werden wir ihn jetzt erst das erste Mal so richtig in Aktion auch sehen können, über eine volle Saison. Ich hoffe, er bleibt unverletzt. Aber da sehe ich auf jeden Fall Potenzial mit Rishard Matthews, so bisher den Nummer 1 Receiver, wobei man in das ganze Thema Receiver Core ja auch noch die Lenny Walker mit reinrechnen muss und damit haben sie einen der besten Tight Ends der Liga über die letzten X Jahre immer schon unglaublich stark dabei.
Ja.
Wie gesagt, jetzt haben wir ja am Anfang schon mal gesprochen, nochmal 2 Jahre verlängert seinen Vertrag. Der hilft auf jeden Fall deutlich weiter, was auch das Thema Receiving angeht. Also da richtig stark. Tight End und unglaublich stark geht's weiter, was die O-Line angeht, weil da haben sie eine der besten der Liga.
PFF rated die fünf beste in der ganzen
Ja.
NFL. Unter anderem vor Saints. Die haben mit
Wer ist noch vor denen? Eagles.
Vor denen sind an vier die Steelers, an drei die Falcons, an zwei die Cowboys und an eins die Eagles. Aber die haben alleine die Tackles, wenn man sich LeJuan und Conklin anguckt, sind die beide unter den Top 16 in den letzten zwei Seasons gewesen, was
Quinn
Offensive
Spain, Josh
Tackle
Klein,
angeht.
Ben
Also
Jones auch, Quinn Spain auch ziemlich stark, Ben Jones, Josh
ja.
Klein auch ziemlich solid. Also das ist eine der Stärken der Offense und ja, und die zweite Stärke der Offense profitiert da ziemlich ordentlich von. Das sind nämlich die Running Backs und da haben sie Derrick Henry und Dion Lewis. Unglaublich krass. Bauen ja schon seit mehreren Jahren immer auf Dual Threat beziehungsweise auf Dual Threat, was Personen im Running Back Core angeht. Bisher immer DeMarco Murray und jetzt Henry im letzten Jahr. Und jetzt ist der McMurray retired und holen dafür Dion Lewis, auch ein richtig starker, bei den Patriots auch schon richtig ordentlich am Start gewesen. Zusammen mit Derrick Henry, der mit Sicherheit auch nochmal ein Stückchen absteppen kann, ist das unglaublich stark hinter der O-Line. Mit einem inklusive Delanie Walker auch ganz ordentlichen Receiving Core dann, mit einem Mariota. Wenn richtiger Offense hier gecoacht wird, ist das krass, was die Titans da haben. Ja, und so krass geht's auch weiter, was die D-Line angeht. Jewel Casey, einen der besten Defensive Tackles, oder einen der besten, ja, auf jeden Fall über die letzten Jahre auch, unglaublich krasser Defensive Tackle, der
Wird bei mir als End gelistet.
ja, Defensive End, ja, unglaublich krass über die letzten Jahre auch, geht so ein bisschen unter von diesen ganzen Pass-Rushern und Defensive Ends, von denen man immer redet. Irgendwie wird Jerry Casey das öfter mal ausgelassen, obwohl er in die Diskussion da auf jeden Fall mit reingehört. Richtig krass, auf jeden Fall am Start. Dann haben sie Benny Logan noch geholt als Defensive Tackle, Harold Landry als Edge Rusher, und dann haben sie noch Daquan Jones. Wie gesagt, Pass Rush, da wird vieles abhängig sein von Harold Landry, dass er da gegebenenfalls auf der anderen Seite von Jerry Casey noch ordentlich was rausholt, weil da müssen sie improven, was den Run-Stop angeht, sind sie ja schon ziemlich stark. Von daher, da müssen sie im Pass-Rush noch ein bisschen, ja, man muss ein bisschen mehr gehen, ist die Frage, ob Harold Landry das bringen kann, alleine. Das bleibt abzuwarten.
Ich meine, theoretisch werden sie auch ordentlich Zeit haben, wenn man sich die Secondary gleich mal anguckt.
Ja, da ist.
Da muss der Quarterback wahrscheinlich ein bisschen länger gucken.
Genau. Aber vorher zu den Linebackern. Avery Williamson raus, Will Compton rein, Rashaan Evans rein.
Ja.
Auf der anderen Seite zwei Veteranen, also die anderen beiden Linebacker, zwei Veteranen, von denen, wo ich jetzt mal ausgehe, Will Compton, ob er jetzt ein Mittellinebacker spielt oder auf einer von den anderen beiden das übernimmt. Oracpo und Woodyard, ich glaube beide 31, 32, 33, irgendwie so um den Dreh. Schon ältere Generation, immer noch ziemlich stark, was sich ja auch in der Run-Defense der letzten Jahre wiedergespiegelt hat. Dazu haben sie noch Derrick Morgan, Jayon Brown, zwei Jüngere, die da ja hoffentlich irgendwann mal absteppen können und Starting-Jobs übernehmen können. Genau das gleiche gilt für Rashaan Evans, von dem ich viel erwarte.
No,
Da bin ich
definitiv,
ziemlich
ja.
gespannt drauf. Also auch da ganz gut aufgestellt, was die Linebacker-Position angeht. Ja, die Secondary, die Problematik des letzten Jahres, da ging einfach zu viel. Was komisch ist, weil allein von den Namen, die selbst da schon da waren, ja, komisch, aber haben zwei krasse Namen auf der Safety-Position, Kevin Byard und Jonathan Cyprien. Gut, wobei man da vielleicht eine Abstufung macht. Kevin Byard, Leading Interceptor des letzten Jahres, 8 oder 9 Interceptions. Ich glaube, 8
Oh,
Interceptions
nicht.
waren's. Cyprien grundsätzlich auch, kann auch ziemlich stark spielen. Dann haben sie noch Kenrick Lewis, ein Veteran, Safety, am Start. Schwieriger sah es dann halt in der letzten Saison aus, was die Cornerbacks anging. Das waren Logan Ryan, Deshaun Sims, Adoree Jackson. Das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Kein wirklicher Number One Cornerback, den sie jetzt ja mit Malcolm Butler dazu geholt haben, den auch entsprechend entlohnt oder entlohnen werden. Adoree Jackson spielt auch in den Special Teams mit. Ich glaube als Punt Returner und Kick Returner, meine ich. Das ja, ist die Frage, ob es mit Malcolm Butler da getan ist, die Secondary zu fixen. Ich glaube, es wird nicht ganz reichen. Wie gesagt, Malcolm Butler, Cyprien Byard, die können auf jeden Fall eine gute Secondary abgeben. Was danach kommt, das ist so ein bisschen Fragezeichen.
Ja, ich meine, Jackson hat noch
Naja.
Zeit, ne? Ich meine, der Kerl ist auch 22, ist letztes Jahr
Ja,
gedraftet
klar.
worden, an 18, ne, overall. Mega viele College-Ehrungen auch bekommen, war unter anderem Defensive Player of the Year in der Pac-12 in 2016. Also First Team All Pac-12 in 15 und 16, also vor seinem Draft. Also
Ja.
der ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Luft nach oben, die womöglich so auch gerade dieses Jahr, ich mein zweites Jahr, sprechen wir öfter von. Vielleicht wird das eine der besten in der Liga, könnte ich mir zumindest
Alles
vorstellen.
möglich. Wie gesagt, auch da eine ganze Menge Talent am Start, aber halt
Ja.
auch weiterhin Fragezeichen. Aber grundsätzlich darauf wird es ankommen, die Passverteidigung zu verbessern und sonst haben sie eine ganze Menge Mittel, was das Roster angeht. Positiv überrascht.
Ja, ich bin ein bisschen, also auf die Offense bin ich halt sehr gespannt. Wie du schon sagtest, vielleicht falsch eingesetzt, Mariota. Ich meine, das macht sich auch ein bisschen bemerkbar. 28. in Third Downs converted. Da erwarte ich mehr mit einem Quarterback, der so unausrechenbar sein sollte wie Mariota von seinem Skillset her. Allgemein
Hing auch
alles
mit dem
relativ.
Playcalling zusammen.
Ja, klar, natürlich. Wie gesagt, wo wollte ich jetzt Mariota auch gar nicht drauf. Wie gesagt, das sollte nur sich das Thema Gedanken machen, ob man da richtig mit ihm verfährt. Sonst alle Statistiken, Offense wie Defense, eigentlich relativ Mittelmaß, bis auf die Run-Defense. Hast du, glaube ich, auch schon genannt, ne? Vierter da insgesamt, so, ich meine, die Line hast du schon gesagt, spricht da für sich. Für mich gab es da auch ein relativ positives Rating, muss ich sagen.
Was hast du ihnen gegeben?
Von mir haben die eine 7,7 bekommen.
Okay, da ja, bin ich etwas schlechter als du. Ich habe eine 7,5.
Ja.
Also kommt ganz gut hin. Ich bin gespannt, ob sie es
Jo.
umsetzen können. Ja.
Ja, gehen wir mal zum Schedule. Und da haben wir die Bye Week in Woche 8. Als Extra-Teams die Chargers und die Ravens. Das ist jetzt nicht so einfach. Ich meine, die Ravens hatten wir beide auch relativ okay geratet. Über Chargers brauchen wir nicht sprechen. Die sind sowieso relativ gut. War jetzt ein wenig untertrieben. Schedule allgemein, wie schon eben gesagt, relativ machbar. Ich bin da gleich wie bei den Colts und gebe denen eine 6,5.
Ja. Ich sehe die etwas, ich sehe den Schedule aufgrund von Chargers und Ravens etwas schwerer als von den beiden anderen, wo ich ja bis jetzt mal 5,5, ich gebe hier die 5
Okay.
für den Schedule.
Alles klar.
Das ist eine 6,5. Ja. Zu den Coaches.
Das ist, by the way, mit der leichteste Schedule, den ich bisher vergeben habe, mit den Packers.
Ja.
Zusammen. Also Colts, Packers und jetzt dazu die Titans mit vielleicht aus meiner Sicht dem leichtesten Schedule. Ja, Coaches.
Coaches. Neuer Head Coach. Neuer
Alles
Offensive
auf neu, ne?
Coordinator.
Ja.
Neuer Defensive Coordinator. Alles neu. Head Coach Mike Vrabel.
Rabel.
Vrabel. Vorher ein Jahr Defensive Coordinator gewesen bei den Texans. Und hat es da geschafft, immerhin 32. in Points Allowed zu sein. Und vorher 3 Jahre Linebacker Coach.
4 Jahre NFL-Erfahrung und direkt Head Coach.
Ein Jahr Defensive Coordinator mit vier, also bei den Texans gewesen, ist es jetzt eigentlich so sein größtes Coaching-Resümee, was er hat. Habe ich schon gesagt, letzter in Points Allowed mit den Texans gewesen, wobei da auch eine ganze Menge Starspieler verletzt waren. Letztes Jahr, da kommen wir ja auch gleich noch zu. Das ist, war eine unglaublich ungünstige Voraussetzung, die er hat. Aufgrund dessen hat es eigentlich relativ wenig Aussagekraft. Er wird, was ich so gelesen habe, für mich erstmal unverständlich, irgendwie trotzdem recht krass gehypt. So, deswegen, trotz seiner, hängt auch anscheinend mit den Aussagen zusammen von Belichick, der ihn unglaublich abfeiern soll, hat auch selber noch unter ihm gespielt, unter Belichick, als Linebacker. Ja, aber das war's im Grunde auch schon an Resümee. Viel kann man gar nicht mehr sagen. Im Grunde muss man da eigentlich ein dickes Fragezeichen dran setzen. Weil noch kein Head Coach, ein Jahr Defensive Coordinator Erfahrung und du sagtest 4 Jahre insgesamt NFL-Erfahrung. Also das ist ein Fragezeichen. Mehr kann man da nicht dran setzen. Mehr kann man ihm auch nicht zu- oder absprechen. Da muss man einfach mal abwarten. Ähnlich ist es beim Offensive Coordinator Matt LaFleur, wobei er halt in Anführungsstrichen nur Offensive Coordinator ist und das auch vorher schon ein Jahr gemacht hat bei den Rams und
Ja,
vorher
aber wie
zwei
viel hat er
Jahre.
da wirklich gemacht?
Ja, das ist die Frage. Aber er konnte auf jeden Fall mit McVay zusammenarbeiten und war vorher auch Assistant von Kyle Shanahan. Ja, die beiden wahrscheinlich krassesten Offensive Coaches der Zukunft. Hoffe ich zumindest. Also er hat zumindest schon mal 3 Jahre gelernt unter den Besten, was Potenzial angeht. Matt LaFleur Offensive Coordinator. Und ich finde, das passt ganz gut, aber auch hier ein Fragezeichen natürlich angesagt, weil er kriegt, zumindest hat er den Vorteil, dass er eine relativ fertige Offense hingesetzt kriegt. Beziehungsweise was das Personal angeht. Eine gute O-Line, einen jungen Quarterback, Wide Receiver Core okay, aber zwei krasse Running Backs, einen krassen Tight End. Jetzt muss er eigentlich nur Mariota so einsetzen, wie er spielen kann. Und dann ist das, glaube ich, kann da eine ganze Menge draus passieren, mit den Titans, was die Offense angeht, zusammen mit Matt LaFleur. Also da bin ich eher optimistisch, was das angeht. Und dann haben sie, was ich ganz gut finde, da haben wir auch schon ganz oft gesprochen, jetzt hast du ja junge Coaches, der muss ja irgendeinen erfahrenen Dude ranholen und den haben sie rangeholt mit Don Pease,
Dean.
Dean Pease,
Ja.
stimmt nicht Don, Dean, erfahrener Mann, vorher lange bei den Defensive Coordinator bei den Ravens gewesen, das soll
Super
was
Bowl
heißen,
gewonnen.
genau, davor auch sehr lange Zeit Defensive Coordinator gewesen bei den Patriots unter Bill Belichick. Auch das soll was heißen. Ja, das ist grundsätzlich eigentlich ein schönes Konzept, was die aufbauen. Passt so in dieses der allgemeine Konzept, was jetzt gefahren wird. Junger Coach, irgendwie einen alten Defensive oder Offensive Coordinator dazu oder gegebenenfalls, wenn du ein Defensive-Minded Coach bist, wie der Mike Rabel jetzt hier ist, dann holst du einen jungen, aufstrebenden Offensive Coordinator rein. Schönes Konzept, finde ich, aber wie gesagt, mit einem dicken Fragezeichen, was den Head Coach angeht.
Ja, ich glaube, das ist mehr so der Ansatz auch wieder Leader of Man, weil ganz ehrlich, nach 4 Jahren NFL-Erfahrung kannst du nicht davon ausgehen, dass da irgendein Coaching-Genie um die Ecke kommt. Holst dir halt zwei da rein, du hast gerade schon angesprochen, Matt LaFleur, überall wo er war, hat es irgendwie funktioniert in der Offense mit Ryan, MVP vorher und danach halt Rams. Offensive Coordinator gewesen mit McVay, dazu halt Pease, 45 Jahre Erfahrung, 14 in der NFL, Super Bowl gewonnen. Ja, ist stimmige Mischung, bin ich da, bin ich ganz bei dir.
Ja.
6 Punkte von mir.
Von mir auch.
Wunderbar.
Geht halt ganz flott hier. Wunderbar. Und dann gucken wir jetzt mal, wo du die Titans siehst in deinem Gesamtranking. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Du siehst sie auf Platz 9. Bisher.
Insgesamt oder AFC?
Insgesamt bisher.
Wow.
Vor den Panthers, Saints und Falcons.
Ja, ich meine, wie gesagt, bei der Division holt der Coach, holt der Schedule einiges
Ja,
raus, was bei
richtig.
den
Also
anderen
wir
auf
haben
der
einen
Strecke
einfachen
geblieben ist.
Schedule und auch dieses Jahr wieder sehr gute Chancen in die Playoffs einzuziehen.
Ja.
Hinter den Jaguars.
Oder den Texans.
Oder den. Ne.
Oder die Texans nehmen den Platz weg. Denn
Den
über die
Platz
sprechen wir
weg.
jetzt. Und beim Draft haben wir den beiden B+ gegeben, Justin Reed als Safety dazu geholt.
Aber ganz im Ernst, ne, wenn du jetzt mal so guckst, bevor du jetzt los reinlegst bei den groß losstartest bei den Texans, 6 Teams kommen rein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei der AFC West vielleicht es nur ein Team wieder macht.
Ja.
Bei der AFC North die Steelers und vielleicht von den anderen Teams auch keins. Und bei der AFC East sowieso die Frage ist, ob außer den Patriots überhaupt sonst noch jemand was kann da. Und dann könnten drei reinkommen, nämlich zum Beispiel Jaguars, Texans und Titans. Also
Stimmt,
jetzt
hast du
nicht so
recht.
unwahrscheinlich, wie es
Ja, ich denke mal, dass Teams wie die Chiefs, Ravens, Browns vielleicht sogar da dann auch noch irgendwie ein Wörtchen mitreden. Aber du
ja,
hast schon
natürlich,
recht.
absolut, klar, aber die Option, Möglichkeit ist jetzt nicht allzu unrealistisch. Aber jetzt müssen
Ja.
wir erstmal gucken, ob die Texans das Potenzial haben.
Genau. Also meiner Meinung nach schon. Roster ist natürlich ja, dickes Fragezeichen hinter gewissen Spielern. Aber wie gesagt, starten wir kurz mit dem Draft. Justin Reed als Safety dazu geholt. In der dritten Runde, denn Erst- und Zweitrunden-Picks gab es nicht. Martin Rankin und Jordan Atkins, auch beides Drittrunden-Picks. Ich meine, auf die weiteren, vielleicht Kiki Cutie, einfach für den Namen nochmal. Ein Wide Receiver, der ein bisschen von DeAndre Hopkins lernen kann. Beide ein B-Plus verteilt, denke ich mal, auch war wieder im Rahmen der Möglichkeiten gut
Wie viele
gearbeitet.
vier Picks hatten die, ne?
Nee, nicht vier Picks insgesamt. Insgesamt hatten die 8,
Ach so,
9,
okay.
glaube ich.
Nee, stimmt,
Aber wir
Titans
haben,
hatten nur vier.
genau, wir hatten da, glaube ich, auch mit reingezählt, dass die ganzen Picks, die vorne gefehlt haben, in Deshaun Watson gegangen sind.
Ja, und von der
Und
Worst her.
genau, vor allem das sowieso. Ja, ansonsten Sammy Coates geholt vom Waiver Wire. Zach Fulton, Fulton, als Guard für die O-Line. Und da sind wir, glaube ich, dann auch schon, da steige ich dann direkt mal ein, in das allergrößte Problem, was dieses Team hat.
Ja.
Und das ist die O-Line. Da ist die große Frage, ob Watson das auffangen kann. Ich meine, er hat es letztes Jahr gezeigt, aber so wird es nicht ewig laufen können. Da kann ich auch noch mal die PFF Statistik aufrufen. Letzter. Letztes Jahr letzter gewesen, dieses Jahr letzter gewesen. Wir haben Julian Davenport, Zach Fulton dazu bekommen, der mit Abstand der Beste, oder nee, ist gar nicht der Beste, Martin Rankin ist der Beste. Und das ist ein College-Grade vom letzten Jahr. Also der Drittrunden-Pick von denen. Der
Nick
ist,
Martin nicht die Beste?
Nick Martin hat eine 44,9 bekommen, der ist der Schlechteste von den ganzen.
Okay.
Und Senior Calamity. Also, dass
Kilometer.
sie da nicht, die haben halt versucht, mit Fulton da was zu tun. Ich hoffe, dass sich Watson nicht nochmal
Aber
verletzt.
ich meine, sie, ja, das ist halt die einzige Problematik, die ich da drin sehe, ne? Aber selbst trotz der scheiß O-Line, er rasiert ja immer. Deshaun Watson, aber
Ja.
es ist halt die, das Verletzungsrisiko, was du damit einpreist, ne?
Ja, wie gesagt, wir haben jetzt auch erst 5 Games von dem gesehen. Die waren alle ziemlich eindrucksvoll.
Ja.
Auf jeden Fall einer der Spieler to watch, vielleicht einer der kommenden Stars. Ich meine, da sind ja sich viele ziemlich einig, dass Deshaun Watson da nächstes Jahr mega rasieren wird. Ist auch bei meinen Key Players, unter anderem mit den zwei, ja, Watt und Clowney.
Ja.
Ich meine, wo mache ich jetzt weiter? Mache ich jetzt erst, ja, ich glaube, ich gehe die
Offense.
Reihenfolge nochmal durch. Offense. O-Line, wie gesagt, scheiße. Deshaun Watson, geil, aber abwarten. Running Backs, Lamar Miller, Alfred Blue, Dante Foreman, sind jetzt, ist wieder so, da sind wir uns uneinig, sind nicht meine. Ich bin gespannt auf, gespannt, wie das wird. Ich habe es unter solide verordnet, aber nicht als Stärke. Vielleicht einiges möglich. Die werden sich, denke ich mal, die Gegner sehr auf Deshaun Watson konzentrieren. Das wird vielleicht einiges da möglich machen. Kannst du dann gleich kurz noch was zu sagen, wenn ich mit der Offense fertig bin? Wide Receiver müssen wir nicht drüber sprechen. Sammy Coates, Kiki Cutie jetzt dabei. Will Fuller, DeAndre Hopkins. Hallo. Also alleine DeAndre Hopkins reicht. Dazu Tight Ends. Auch wieder nicht meins. Wird alles aufgefangen. Der Receiver-Core ist zu gut, die können blocken und dann läuft's. Und dann sind wir schon durch mit der Offense, ne?
Ja.
Dann sag mal, was du beim Run-Game anzumäkeln hast.
Also ich sehe es nicht so schlecht. Ich sehe bei insbesondere bei Lamar Miller eine ganze Menge Potential. Und
Okay.
dahinter hast du halt zwei Dudes mit Dante Foreman und Alfred Blue, die halt auch ein paar Raps mal übernehmen können. in ein paar Snaps übernehmen können. Was einfach um Lamar Miller zu entlasten. Sieht halt nicht schlecht. Hier Lamar Miller 2000 plus,
Nee, schlecht sowieso nicht. Also wie
2000
gesagt,
plus
solide habe
Rushing
ich.
Seasons schon gehabt
Ja.
von und in ja gut, die erste Saison kannst du rausrechnen, weil da war kein Starter, aber innerhalb von 5 Saisons jetzt knapp 4900 Yards.
Ja, das ist ordentlich.
Also von daher sehe ich das jetzt auch nicht als
Ja, letztes Jahr auch 14. insgesamt im Rushing gewesen,
da mussten sie irgendwo
was die
was
Offense
machen,
angeht.
ne? Und
Ja,
ja, also
genau.
von daher, aber gut, aber sonst bin ich dir da auch bin ich mit dir da komplett d'accord.
Ja, gut, dann D-Line. Und jetzt, ja, haben wir natürlich JJ Watt. Wo hast du Clowney? Hast du den als Linebacker oder hast du den als Defensive End?
Ja, als
Oder
Linebacker habe ich den.
ja, ich auch aktuell. Okay, dann gehen wir mal so durch. JJ Watt. Ohne Scheiß, man kann nur hoffen, dass der Kerl, der hat es einfach verdient, mal wieder eine Saison zu spielen. Ich bin halt auch, ohne Scheiß, man müsste mal eine Saison haben. Ich meine, Aaron Donald hat jetzt die letzten 2 Jahre gezeigt, wie ultra krass er ist. Das war halt genau die Zeit, wo JJ Watt ausgefallen ist. Einer der wenigen Spieler, die Defensive Playoff, die jetzt zweimal gewonnen haben. Vielleicht sogar der einzige, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber so mal den Vergleich zwischen den beiden zu haben. Klar ist Donald Inside, aber in einer 3-4er, die ja auch ab und zu von den Texans gespielt wird, ist, kann man ja Watt als End auch manchmal Inside sehen. Von daher,
Naja, ist schon dick,
das
ne?
wäre. Ja, der Vergleich wäre halt für mich mega interessant, da mal eine Saison zu haben, wo beide fit sind und die vergleichen zu können. Ja, Verletzungen sind ja, wie gesagt, sowieso das Thema. Whitney Mercilus zusammen mit Jadeveon Clowney outside wäre halt ein Träumchen. Wurde uns letztes Jahr verwehrt. Clowney für mich immer so, ja, wird immer bei den Top-Leuten auch genannt. Hat es auch schon mehrmals bewiesen. Mir fehlt da irgendwie so der Sprung zum Star. Von den Zahlen her müssen wir nicht drüber reden, das ist er. Aber der muss mal ein bisschen mehr aus sich rauskommen noch.
Okay.
Vielleicht mal ein bisschen mehr jubeln, ein bisschen mehr auf sich aufmerksam machen, weil dann wird er auch für das anerkannt, was er eigentlich ist.
Gott.
Ja, finde ich.
Ja, ich sehe ihn auch als Schwäche.
Zach Cunningham
Eindeutig.
Inside. Ist auch stark. Also da Line und Linebacker auf jeden Fall eines der Prunkstücke. Dann hatten sie letztes Jahr, waren sie 24. in der Pass-Defense. Da haben sie jetzt, wie gesagt, was getan. Justin Reed, einer der Safeties, der, denke ich mal, auch hätte früher gehen können. Dazu natürlich der Honey Badger geholt. Für ein
Und
Jahr für 7 Millionen. Also ist ein Proving Year für ihn. Bitte?
ja, ne, sehe auch so.
Genau, dann
Puh, ja.
haben wir noch Bademosi und ja, Jonathan Joseph. Ja, ich bin gespannt. Also Secondary, wie gesagt, letztes Jahr nicht so stark gewesen. Jonathan Joseph ist ein First-Round-Pick.
Dann haben sie noch Kareem Jackson
Genau.
und Aaron Colvin geholt. Und als Safety haben sie auch noch Andrew Hall. Also sehe ich da auf, ich sehe
Er
auch da
muss eine Steigerung
Potenzial
werden.
dazu. Ja, absolut. Also sie haben auch eigentlich die Mittel dazu, dass sie sich steigern können. Von daher,
Und
ja,
wenn, ich meine,
bin ich mal gespannt.
wenn die Pass-Rusher fit bleiben, dann sollte es halt auch mit der Defense, mit der Secondary funktionieren.
Und das ist vielleicht genau das, was die brauchen. Wie gesagt, auch ein paar Junge dabei, um den nächsten Sprung zu machen.
Ja, genau.
Ein bisschen Selbstbewusstsein tanken.
Also von
Ein
mir
paar Intercepts ranholen.
durchaus mega positiv, haben bei mir das zweitbeste Rating in der Division bekommen, was, also natürlich. Hinter den Jaguars und haben eine 8,3 von mir bekommen.
Boah! Holy shit, ey. Damit sind die bei dir besser als
Giants, Cowboys. Giants, Cowboys, ja.
okay. Nee,
Nennenswert.
passt doch ganz gut ins.
Ja,
Passt
ich
doch
habe
ganz
geguckt, dass ich unter
gut.
Falcons, Saints, Panthers und so bleibe.
Ja, genau. Nee, gut, dann passt das.
Ja.
Nee, gut. Ja, nee, aber ich habe ein bisschen weniger, aber damit hat er auch ins Gefüge gepackt. Ich habe die gleich geratet wie die Titans. Ich habe hier auch die 7,5 gegeben.
Okay. Ja, man muss halt bei Watson sehen. Also, da war jetzt ich eher der Skeptische, aber das bessere Rating verteilt. Ich bin Fan von dem
Ja,
Kerl.
nee, du hast halt, ist halt, die haben krassere Playmaker, Wide Receiver, was das angeht. Defense haben sie die krassen Playmaker, aber die haben halt keine O-Line und die haben die Titans.
Ja.
Und deswegen hatte ich gedacht, ja gut, das gleicht sich da vielleicht aus.
Ja.
Ja. Schedule. Schedule ist, wie gesagt, bei der ganzen Division nicht allzu schwierig. Ich sehe die aber etwas einfacher als die Titans, denen ich ja bisher die einfachste Note gegeben habe mit der 5. Die bisher schwerste Note gegeben hat mit der Note 5, weil die Chargers und die Ravens zusätzlich noch haben. Die Texans müssen in Anführungsstrichen nur gegen die Browns statt gegen die Ravens und ja, statt den Chargers gegen die Broncos. Das ist jetzt kein Unterschied von Tag und Nacht, aber vielleicht für die kommende Saison etwas entspannter anzusehen als die Chargers, die Broncos. Und deswegen habe ich hier nur 5,5, also einen halben Punkt einfacher
Ja, da
gegeben.
sind wir quasi genau gleich. Ich habe da auch wieder, bin ich wieder zurück zur 6,5 gegangen.
Okay.
Und
Was hattest du jetzt an Schedule gegeben für die? Was hatten wir gerade, die Calls? Was hattest du denen gegeben?
ne, gerade hatten wir die Titans.
Titans,
Den habe ich
6,5,
auch
ne?
6,5, ja.
Ja, und die Calls auch 6,5 und die Jaguars 6, die ein bisschen schwieriger.
Genau.
Okay, gut. Ja, interesting.
Coaches.
Coach.
Und da haben wir jetzt dieses Mal nur zwei, weil Bill O'Brien alles alleine macht. Er ist
Genau.
der dritte Coach in Texans History und der ist 2014 erst gekommen.
Ach, das ist
Dazu
okay.
Defensive Coordinator Romeo Crennel. Ist wie gesagt seit 2014 da. Bill O'Brien hat jetzt gerade seinen Vertrag um 4 Jahre verlängert. War eine Zeit lang bei den Patriots. Dann bei Penn State im College Head Coach gewesen und dann direkt Head Coach geworden bei den Texans. Record von ihm 31 zu 33 und Playoff Record 1 zu 2. Also da haben wir schon bessere gesehen. Hatte nie eine Top 15 Offense als Head Coach. Also als Offense Coordinator in New England damals die zweitbeste, aber da hatte er auch Tom Brady. Überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Romeo Crennel ist jetzt in seiner 5. Saison. Da hatte er 2016 die beste Defense und 2015 die drittbeste Defense. Das sind natürlich die JJ Watt Years, ne? Also da kann man so schon von sprechen, dass der Spieler da den Coach getragen hat. Wie gesagt, letztes Jahr war es jetzt nicht ganz so in 24 in Pass, 13 in Run ist okay, total 20 gewesen. Wie gesagt, von wenn man davon spricht, dass man vorher die beste und die drittbeste hatte, dann ja, man merkt die Verletzung und kann dem Coach da nicht so viel Credit für geben. Für mich gibt es da eine 7,3.
Oh, interessant. Ich habe eine 7,2. Ziemlich nah beieinander. Ich sehe das aber ziemlich positiv eigentlich bei den Texans.
Okay.
Auch noch ein paar Anekdoten dazu. Defensive Coordinator Romeo Crennel sehe ich gut. Hat einen krassen Job gemacht, als er Defensive Coordinator war bei den Texans zwischen 2014 und 2016.
Ja, habe ich ja
Also,
gesagt. Da
ne?
waren aber auch die What Years.
Ja, und dann war er ein Jahr nicht da. Da war, beziehungsweise war der Assistant Head Coach und da war es dann nicht so gut und jetzt sind sie wieder da und dann gehe ich von aus. Aber von daher bisher immer, wenn er dies Defensive Coordinator war, war es krass. Von daher kannst du auch nichts anderes sagen. Und Bill O'Brien halte ich für ziemlich stark. Ne? Dreimal eine 9-7-Saison mit dem Team gehabt, zweimal die Playoffs immerhin erreicht, sagt es da schon. Und das mit Starting Quarterbacks wie Ryan Fitzpatrick, Case Keenum, Ryan Mallett,
Ich
Brian
dachte, Case
Hoyer,
Keenum wäre so gut.
Tom Savage, Brandon Whedon, T.Y. Yates und Bro Osweiler. Case Keenum, aber damals war der nicht gut.
Richtig.
Ne? Von
Ja.
daher, und damit 3 9-7er-Saisons rausgeholt, also das ist, hallo. Das ist krass und deswegen bewerte ich ihn da auch recht gut. Natürlich jetzt nicht auf dem Level mit den Etablierten, weil dazu ist er jetzt noch nicht lange genug dabei. Da muss er noch die ganz großen Dinge erreichen, im Playoff besser werden und so weiter. Aber auf jeden Fall stand jetzt zu den besten Coaches der Liga.
Kann man so sehen, ja. Wie gesagt, bei mir ist er halt auch unter der Elite-Kategorie, die ich so ungefähr ab 8 sehe. Aber ja, er hat auf jeden Fall schon verdient. Ich meine, hat sich halt keinen Offense-Coordinator dazu geholt. Vielleicht eine kleine Entlastung, finde ich nicht schlecht. Aber gerade für die Experience, die er auch hat, macht er da seit ein paar Jahren echt einen guten Job. Hat natürlich dann auch, was die Offense angeht, mit Herrn Hopkins immer jemanden gehabt, der mehr oder weniger die Quarterbacks mitgetragen hat, aber da wird er sicherlich auch seinen Teil zu beigetragen haben. Und jetzt mit Watson ist natürlich, wird spannend zu sehen sein, was die zu dritt da, Watson, Hopkins und O'Brien, aufs Feld bringen können.
Ja, also die Texans würde ich damit so gut wie safe in
In
den
den
Playoffs.
Playoffs.
Siebter. Siebtes Team insgesamt bisher
Wow. Ja.
bei dir.
Bin echt gespannt auf die Bereinigten dann, weil ein 6-5er
Ja.
Schedule ist natürlich im Vergleich zu Teams wie den
Saints.
Saints, allgemein die Division Falcons und Panthers natürlich.
Ja. Fallen dann natürlich ab. Ja, aber wie gesagt, das vielleicht so ein, irgendwo, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, weil natürlich spielt auch der Schedule eine Rolle und
Ja.
ob jetzt die Saints einen 9-7 holen oder die Colts oder die Texans liegt jetzt nicht so allzu weit auseinander von der Möglichkeit. Von daher hat auch dieser auch dieses Ranking, was wir jetzt so gemacht haben, mit Sicherheit seine Wahrheit, was die Regular Season angeht, vom reinen Standpunkt vielleicht Power Ranking, wenn man so gehen möchte, werden wir dann nochmal das Bereinigte machen nach der nächsten Division, was dann die AFC East ja sein wird.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wie sich das dann darstellt.
Genau. Ja, dann zum Schluss zurück zur Glorifizierung des Blake Bortles. Hab mir Training Camp Reviews angeguckt. His throw motion is better, the ball is thrown tighter, and for the Jacksonville Jaguars franchise, those are really good things. Blake Bortles talked to the media after practice und hat dann ja gesagt, wie er sich fühlt, was er so denkt und wie sich die Saison so entwickelt und ja genau, wie die ersten Trainingsandrücke so waren. Ja, hat er gesagt, war erstmal gut, so das meiste. Wir haben, also das ist jetzt rausgesucht. Also das Gute war jetzt der Teil, den ich schon vorgelesen habe. Seine Antwort war einfach nur, es war gut, so das meiste, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben noch einiges zu tun, einiges aufzuarbeiten. Aber es ist ja erst der erste Tag, also eine mehr generelle Antwort kann man eigentlich nicht geben.
Ja.
Aber wie gesagt, die Leute sagen, er sieht gut aus. Das, was man hört, die stetige Verbesserung, die anstehen soll, wird zumindest von Jacksonville-nahen Medien so transportiert. Und den glauben wir dann jetzt erstmal und gucken mal, wie sich dann so nächste Woche aussieht, wenn man dann auch schon ein bisschen in den Trainingcamps fortgeschritten sind.
Ja.
Alles klar. Gut. Dann nächste Woche die letzte mit der AFC East, mit den Rookie Quarterbacks. Da haben wir dann das östliche Äquivalent zu der Shitshow, die die Colts heute abgeliefert haben. Mit den Bills. Ich hoffe, dass sich vielleicht bis dahin jetzt nochmal was entwickelt. Wir hatten ja, wie gesagt, immer Glück mit den News, die dann reinkommen sind. Ich meine, diese Woche hatten wir jetzt nichts Direktes auf die Division. Auch doch, oder doch nicht? Nee,
Doch, wir
eigentlich
hatten
nicht.
hier
Ach so, Tyler Lewan, klar.
ja
Und Delanie
und
Walker.
Delanie Walker.
Ja, aber das ist jetzt nichts Entscheidendes gewesen. Also ich hoffe, dass wir vielleicht noch mal was von LeSean McCoy hören, weil das wird uns sicherlich helfen, da mehr und genauer einzuschätzen, was bei den Bills nächste Saison möglich ist. Ist ja kein unwichtiger Teil dessen, was da abgeht. Und ja, ansonsten habe ich die letzten paar Folgen vergessen. Könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen. Facebook braucht er nicht, da machen wir sowieso nichts. ansonsten würde ich sagen, dass wir uns nächste Woche hören Und viel Spaß beim ersten Preseason-Game.
Jo.
Hall of Fame-Game. Da wirst du dann nächste Woche, wie gesagt, ich werde es, glaube ich, nicht, habe jetzt die Arbeit nicht so gelegt, dass ich Donnerstag frei habe.
Da ich werde entsprechend du dann, berichten.
Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich von vielen tollen Lama Jackson-Actions.
Und, schauen wir mal.
Genau.
Und von Trubisky-Actions.
Ja. Dann hören wir uns nächste Woche. Haut rein.
Peace.